Interessieren Sie sich für Bilanzen? Es tut mir leid.
Es ist noch kein Fall der Stadt hier. Die Frage begleitet sich nicht alle, was unsere Wahrheit ist.
Er läuft mir hinterher. War in meinem Zimmer vor ein paar Tagen. Ich glaube, er ist hier irgendwo.
Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast, heute mit Marco Abel.
Hallo.
Jan-Erik Thomberg.
Hallo.
Und wir sprechen über eine der berühmtesten deutschen Filmströmungen, von denen bestimmt 90% der deutschen Filmfans überhaupt nicht wissen, dass es sie gibt. Oder gibt es sie vielleicht auch wirklich nicht? Darüber sprechen wir jetzt. Die Berliner Schule. Finden wir es heraus. Ich bin Christian Eichler. Hi. Wir sprechen bei Katz ja regelmäßig über Genres und Strömungen. Was haben wir schon gemacht? Giallo haben wir gemacht, Zeitreise, Romcoms haben wir gemacht. Wir haben uns gefragt, was ist überhaupt ein Genre? Und jetzt dachten wir, lass uns doch mal über eine Gruppe von FilmemacherInnen sprechen, deren Name man oft hört, aber bei denen ich selber nie so ganz wusste, was ist jetzt eigentlich exakt damit gemeint. Und zwar die Berliner Schule. Ich weiß davon ein bisschen was, habe einige Filme gesehen. Jan-Erik, du hast dich ein bisschen tiefer reingegraben. Und du, Marco, wirst sogar im Wikipedia-Artikel dazu zitiert. Du hast nämlich dazu geforscht, beziehungsweise forscht immer noch dazu. Hast ein Buch geschrieben, The Counter Cinema of the Berlin School. Und in wenigen Tagen erscheint schon auch das nächste Buch, ne, das du unter anderem mit herausgegeben hast auf Deutsch, die Berliner Schule im globalen Kontext. Du bist Professor für Englisch und Film Studies an der University of Nebraska. Bei uns ist es gerade abends, bei dir ist es so morgens, mittags. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo, ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung.
Wie ist das bei dir gekommen, das Interesse für diese Art Filme? Wie bist du darauf gestoßen?
Purer Zufall. Ich bin, ich sag mal, akademisch trainiert als Literaturwissenschaftler, amerikanische Literatur des 20. Jahrhunderts hauptsächlich. Hab dann irgendwann mal angefangen, ein bisschen was über Film zu schreiben. Ich habe mich speziell mit Gewalt in der amerikanischen Literatur beschäftigt und dann halt mal ein Essay geschrieben über Coen Brothers Fargo. Und das hat mir relativ gut gefallen, das Schreiben übers Filmen, obwohl ich selber kein so großes Interesse an Filmen hatte. Ich sag mal, als jemand, der in den 80ern in Deutschland aufgewachsen ist, war jetzt meine Filmsozialisation relativ rudimentär gewesen. Mhm. Das deutsche Fernsehen und dann ein bisschen was im Kino gelaufen ist, aber gar nicht eigentlich das deutsche Kino als solches richtig wahrgenommen habe. Bin dann eigentlich ein bisschen so in die Filmwissenschaften hineingeschlittert. Und dann, nachdem ich meinen Job hier in Nebraska bekommen habe in 2004, hat mir einer meiner besten Freunde aus Köln als Geburtstagsgeschenk mal 10 DVDs als Care-Paket in die USA geschickt. Und da drunter waren dann halt ein paar Filme, die ich dann herausgefunden habe, wurden so ganz früh in den frühen 2000ern ein bisschen als Berliner Schule besprochen. Speziell, ich kann mich erinnern, es war Die innere Sicherheit von Petzold gewesen und Bungalow von Uli Köhler und auch Milchwald war dabei gewesen von Christoph Hochhäusler. Und das waren halt in der Tat 10 DVDs gewesen und diese drei haben mir am meisten zugesagt. Und ich musste eigentlich mir ein neues Projekt suchen. Und weil meine Stelle hier halt speziell halt auch eine filmwissenschaftliche Stelle ist, war es dann wichtig, dass ich ein filmwissenschaftliches Projekt mir erarbeite. Und ja, so habe ich da, ich bin neugierig geworden und habe mich dann dazu entschieden, in 2005 auf die Berlinale zu fliegen zum ersten Mal. Und so habe ich dann angefangen, so den ein oder anderen Berliner Schule-Film auch auf der großen Leinwand zu sehen und mich dann mit den Filmemachern in Verbindung gesetzt, speziell mit dem Christoph Hochhäusler und Benjamin Heisenberg. Und die haben mir dann Connections gemacht zu den anderen Filmemachern und ich bin dann an die Filme drangekommen, die es noch nicht so ohne weiteres gab. Naja, und so hat sich das dann zu einem richtigen Research-Projekt für circa 10 Jahre entwickelt, bis zur Publikation meines Monographen. Ne?
War das da in Deutschland schon so ein richtiger Begriff Berliner Schule, der viel diskutiert wurde. Hast du den mit auch geprägt durch dein Buch? Wie war so das Interesse auch? Also haben Leute verstanden, was du machst und woran du arbeitest? Oder haben Leute eher gesagt, nee, Moment, worum geht's da nochmal genau?
Ja, also den Begriff Berliner Schule, den gab es. Es gibt natürlich eine Berliner Schule von den 1970ern, das sind diese Arbeiterfilme gewesen, aber um die geht es ja hier nicht, das sind ja ganz andere Filme. Aber der Rüdiger Suchsland und auch der Rainer Ganserer, so zwei bekannte deutsche Filmkritiker, die sind diejenigen gewesen, die am frühesten in Deutschland, und zwar in der Tat so 2001, 2002, mal den Begriff benutzt haben, und zwar speziell beziehend auf, was ich mittlerweile so ein bisschen als die erste Welle oder erste Generation nenne, nämlich Petzold, Angela Schanelek und Thomas Arslan. Aber der Begriff selber, glaube ich, hatte jetzt in dem Sinne nicht, es wurde kein Haushaltsname sozusagen. Also meine Eltern zum Beispiel hätten den Begriff noch nie gehört. Ich glaube, es ist wohl schon richtig zu sagen, dass es dann im Endeffekt eine akademische Sache, und zwar gerade hier in Amerika wurde, nicht so sehr in Deutschland, durch die Arbeit, die ich gemacht habe und dann halt meine viele Freunde und Kollegen, die dann halt auch irgendwie ein bisschen davon inspiriert wurden. Ich glaube, man kann sagen, dass in den deutschen Filmwissenschaften Leute sich ein bisschen des neuen deutschen Kinos der 70er Jahre oder des Weimar Kinos der 20er Jahre ein bisschen müde waren, weil man das immer wieder dieselben Filme besprochen hat sozusagen. Und das war noch ein bisschen vor den Arbeiten der letzten 10 Jahre, wo auch gerade in Deutschland Filmwissenschaftler, ich sag mal, in die Archive gegangen sind und nochmal sich das Adenauer-Kino angeguckt haben oder das Kino in den 60ern, das halt nicht das die Oberhausener sind oder dann, was dann irgendwie Fassbender und so weiter, das neue deutsche Kino wurde. Mhm. Und dann in Bezug auf die Berliner Schule ist es dann in der Tat so gewesen, dass, ich glaube, es gibt so 2 Jahre, die man herausheben kann. Zum einen ist es so 2006, 2007, wo es so circa ein Dutzend Berliner Schule-Filme herausgekommen sind. Und da hat man dann ein bisschen so eine Critical Mass sozusagen, wo dann auch in Deutschland die journalistische Rezeption ein bisschen darauf aufgepasst hat. Oftmals sehr negativ, muss man auch sagen. Und zum zweiten dann halt in 2013, da sind dann halt, mein Buch ist rausgekommen, Jamie Fischers Buch zu Christian Petzold ist rausgekommen, dann gibt's noch ein Buch, das heißt Berlin School Glossary, an ABC of the New Wave in German Cinema, das ist von mehreren Leuten herausgegeben worden, das ist diese 3 Bücher plus die Retrospektive, die das Museum of Modern Art in New York gemacht hat im November 2013, und auch ein Buch dann dazu rausgegeben hat. Diese, wenn dann auf einmal innerhalb von ein paar Monaten 4 Bücher auf Englisch rauskommen, dann, ne, das hat dann einen gewissen Effekt. Und ich glaube, das hat dann sozusagen auch die Gruppe kanonisiert. Ironischerweise vielleicht genau zu dem Zeitpunkt, wo es dann auch schon wieder hieß, die Berliner Schule gibt's schon gar nicht mehr. Also es gab sie vielleicht mal, aber jetzt gibt's sie schon gar nicht mehr, weil Christoph hat da dieses Essay geschrieben in dem Museum of Modern Art Book und er sagt da, the school is out, you know, und seitdem, wenn man sich noch mit der Berliner Schule beschäftigt, ist es dann eigentlich immer schon die Frage, ist dieser Begriff sinnvoll? Gibt's die noch? Machen die jetzt was ganz anderes? Und so weiter.
Ja, ist ja bei witzigerweise sehr vielen Dingen so, von denen man hört und dann sich mit den Experten, Expertinnen zu den Dingen unterhält und die dann sagen, na ja, eigentlich ist es schwierig, das überhaupt zusammenzufassen und was ist es eigentlich und so weiter. Also fast alle Leute, die sich ja sehr gut damit etwas auskennen, müssen dann auch wieder an Definitionen zweifeln. Aber wir schauen mal, wie wir das hinbekommen. Bei mir war es, glaube ich, eher so, dass es über diese Petzold-Filme erst vor ein paar Jahren kam, dass ich so ein bisschen was davon mitbekommen hatte. Dann natürlich Toni Erdmann, so der große späte Erfolg, der dann nochmal so ein Licht zurückgeworfen hat, vielleicht daraus, dass, also ich habe, glaube ich, vorher nicht so stark mitbekommen, wie doll das in den USA rezipiert wurde, und bei Toni Erdmann hat man es aber gespürt, quasi auch in Deutschland ganz stark, dass dieser Film eben auch in den USA irgendwie gut ankommt, mit Richtung Oscar schauen und so weiter. Und dann sind halt viele dieser Namen immer so geisterhaft irgendwie unterwegs gewesen, wie eben Griesebach und Schanelek und so weiter. Ich weiß nicht, als ich, mein erster Schanelek-Film war erst, ich war zu Hause, aber, und ich habe das überhaupt nicht verstanden, als ich das auf der Berlinale im Wettbewerb gesehen habe, damals noch am Anfang so dieser Podcast-Zeit. Und jetzt so ein bisschen mit der Zeit mehr Sachen davon aufholend, ist das fast so ein Kino, das man auf eine Art genießen kann, finde ich. Ist mir jetzt so aufgefallen. Aber Jan, Erik, wie ist das denn bei dir eigentlich? Hast du eine Geschichte mit der Berliner Schule, mit diesem Kino?
Ich würde nicht sagen, dass ich damit eine sehr besondere Geschichte hätte. Also es war relativ ähnlich wie bei dir, dass ich zuerst von Christian Petzold gehört hatte und der Startpunkt mehr in der Beschäftigung mit der Berliner Schule oder zumindest der Startpunkt, also der Punkt, wo ich angefangen habe, die Berliner Schule wahrzunehmen, war Christian Petzolds Transit, ja, der mich sehr fasziniert hat mit seiner Inszenierung von Historizität, seiner speziellen Verflechtung von Vergangenheit und Gegenwart und dieser ganz speziellen Zeitstruktur, die der Film sehr offensichtlich durch den Kontrast zwischen dem Raum, von dem die Figuren sprechen und dem Raum, den wir sehen, der ja sehr gegenwärtig ist, der ja damit arbeitet. Und das hat mich sehr fasziniert. Und einige Jahre später kam dann Undine von Christian Petzold, den ich auch sehr schön fand, dem ich auch einiges abgewinnen konnte, obwohl der ja nochmal aus meiner Sicht, jetzt nachdem ich mich damit ein bisschen mehr beschäftigt habe, ganz nochmal fast ganz anders zu funktionieren scheint als viele andere Filme, die man mit dem Begriff Berliner Schule bezeichnet. Und dann war es dann noch eine zweite Seite, dass ich mich sehr begeistern konnte im Studium für die Filme von Robert Bresson und dann auch auf der Suche war nach Filmschaffenden, die sich mit Bresson beschäftigen, die seine ästhetischen also Ansätze alle weiterentwickeln. könnte man jetzt im Nachhinein den Eindruck bekommen. Aber ich bin dann auch auf Angela Schanelek gestoßen, bei deren Filmografie ich aber auch eine Weile gebraucht habe, um ein großes Interesse daran zu entwickeln. Da hat es wirklich einige Filme gedauert. Ich glaube, es hat den dritten und vierten Film gebraucht. Es müsste Das Glück meiner Schwester erst vor einiger kurzer Zeit gewesen sein, der mich dann sehr begeistert hat. Und ja, es ist so eigentlich nacheinander, so ein bisschen, wie würde man das sagen, das ist so ein bisschen nach und nach gekommen eigentlich bei mir. Und inzwischen, jetzt nachdem ich mich nochmal viele Filme gesehen habe und mich ein bisschen versucht habe reinzulesen, ist da eine gewisse Faszination mit dieser Art von Kino entstanden.
Mhm. Könntest du, Jan-Erik, nochmal kurz für uns zusammenfassen, wie du so jetzt vielleicht auch mit der neueren Beschäftigung, was du so als Berliner Schule wahrnimmst, und dann kann Marco vielleicht nochmal ergänzen und uns noch weiteres erklären.
Ja, also ich habe diesen Begriff Berliner Schule eigentlich immer so, oder jetzt nach der Beschäftigung fasse ich ihn so als Sammelbegriff auf. Marco hat ja schon diese zwei Generationen angesprochen. Die eine, die in den 90er Jahren angefangen hat, Filme zu machen. Die nachfolgende Generation, die ich auch so ein bisschen als Antwort auf diese erste Generation verstehe, die sich mit dieser ersten Generation beschäftigt hat und eine weiterentwickelnde Ästhetik versucht. Diese erste Generation, zu der würde ich eben auch Angela Schanelek, Thomas Arslan und Christian Petzold vor allen Dingen zählen, und zu der zweiten Generation eben dann Hochhäusler, Benjamin Heisenberg, Maren Ade, Vanessa Griesebach, Ulrich Köhler und zum Beispiel eben auch, was ich interessant von Maria Späth, die ja erst letztens groß aufgetrumpft ist mit ihrem Film Herr Bachmann und seine Klasse, diesem sehr langen Dokumentarfilm.
Der, glaube ich, auf Metacritic oder irgendwie so noch der beste Film des Jahres ist oder so. Das fand ich irgendwie ganz lustig, wenn man bei Meta, ich fand den auch super, genau, wir haben ihn auch auf der Berlinale von, ja, oder wann das war, gesehen, aber ich fand ganz interessant, dass quasi jetzt für, ich glaube, die Filme 2022 auf dieser größten US-amerikanischen Review-Aggregationsseite halt Herr Bachmann und seine Klasse einfach so weit oben ist. So, das war letztes Jahr. Auf jeden Fall fand ich es ganz interessant, ja.
Ich fand es auch sehr interessant zu lesen, wie dieser Begriff eigentlich von der Filmkritik in die akademische Auseinandersetzung mit diesem speziellen Autorenkino gewandert ist eigentlich. Also Marco hat es ja schon angesprochen, dass es dann rund um die Jahrtausendwende herum, so Anfang der 2000er Jahre in der Filmkritik auftauchte und dann nach und nach in den akademischen Bereich gewandert ist. Auch das finde ich durchaus faszinierend. Und das auch, dass man aber auch dann lesen kann, dass viele der Filmschaffenden mit diesem Begriff so eine gewisse Ambivalenz haben. Einerseits ist dieser Begriff zwar als Überbegriff nützlich, gerade wenn es um die internationale Wahrnehmung geht, dass man als Gruppe eher wahrgenommen wird als individueller Filmschaffender. Andererseits gibt es aber eben auch gerade Persönlichkeiten wie Ulrich Köhler, von dem ja auch zu lesen ist, dass er wirklich sehr mit diesem Begriff hadert und eigentlich da fast bekommt man den Eindruck, nicht so wirklich hineingezählt werden möchte. Und auch Marco, ich hatte in schon zu Studienzeiten und auch jetzt gerade wieder in dein Buch The Counter Cinema of the Berlin School reingelesen. Und ich fand das schon faszinierend, wie du das nochmal aufarbeitest, wie diese Filme in Deutschland produziert und rezipiert wurden. Also zum Beispiel, dass wir es eigentlich mit so, dass es zum Beispiel damit zu tun haben, dass der der finanzielle Erfolg von Die innere Sicherheit von Petzold dieser Generation an Filmschaffenden erstmal so eine gewisse Sichtbarkeit gegeben hat, und dass man das dann wiederum im Kontext lesen muss mit so einem Diskurs, wo von zum Beispiel Politikern der SPD und den Grünen eingefordert wurde, sich zu ihrer 68er Vergangenheit zu äußern, und dass man das in diesem, dass man den Erfolg des Films in diesem Diskurs zu lesen hat, dass wir es zum Beispiel auch hier wieder mit einem Phänomen zu tun haben bei der Berliner Schule, wo diese Filme eigentlich im Ausland, gerade in Frankreich mal wieder, da scheint sich ja fast geisterhaft das zu wiederholen, was mit dem neuen deutschen Film passiert ist, dass man dort eine viel größere Faszination hat. Also es ist ja zum Beispiel auch bei dir im Buch zu lesen, dass es große internationale Anerkennung gab für Milchwald von Christoph Hochhäusler und Marseille von Angela Schanelek, die dort sehr positiv wahrgenommen wurden. Und dass sich das dann wiederum zeitgleich ereignete mit einem großen internationalen Erfolg des deutschen Mainstream-Kinos, gerade was Historienfilme angeht, die mit relativ hohem Budget und guter Förderung produziert wurden, unter anderem Das Leben der Anderen oder Der Untergang. Und man scheint das ja dann in den großen Filmproduktionsstätten auch durchaus als irgendwie Konkurrenz wahrgenommen zu haben. Du beschreibst es ja in deinem Buch, dass man sich zumindest dann bemüßigt fühlte, von der Seite der Produzenten und der Geldgeber sich auch zu diesem Kino zu äußern von der Berliner Schule. Und das machte man den dann auch teilweise wirklich sehr, also nicht unbedingt positiv. Also da gibt es ja dann Zitate, die du hast von zum Beispiel Gerhard Rohrbach, dem großen Filmproduzenten, oder halt auch von Filmschaffenden wie Doris Döri oder Oskar Röhler, die alle diesem Kino so eine gewisse Leblosigkeit vorwerfen und was das denn überhaupt alles solle, und das wäre doch nicht das Kino, womit man irgendwie Deutschland im Ausland und so weiter. Und das fand ich auch eben durchaus interessant zu lesen, genauso wie, also es ist für mich total interessant, sich die Interaktion von diesen Filmen anzugucken, weil die sind sich zwar, man hat den Eindruck, dass sie sich durchaus ähneln, aber es gibt eben auch signifikante Unterschiede, und dieses spezielle Verhältnis aus Unterschieden und Gemeinsamkeiten bei diesen Filmen sich anzuschauen, finde ich durchaus interessant. Und deswegen finde ich auch die Offenheit dieses Begriffs, weil er eben vielleicht auch so ein bisschen problematisch ist für viele der Filmemacher, vielleicht sogar durchaus nützlich für die Filme. Weil das ist eigentlich quasi ein offener Raum, in dem du eben diese Art von Gegenkino eben vollziehen kannst, aber dich nicht allzu sehr, also du musst dich nicht allzu sehr an denjenigen, die auch zu dem Begriff gezählt werden, orientieren, sondern du kannst zwar korrespondieren, du kannst Ähnlichkeiten entwickeln, aber du kannst eben auch sichtbare Unterschiede implementieren, ohne dass dir das in irgendeiner Form übel genommen wird. Und sowieso, ich fand in deinem Buch jetzt, Marco, sehr einleuchtend, wie du mit zum Beispiel dem Begriff von der Aufteilung des Sinnlichen gearbeitet hast, dass du sozusagen mit der These arbeitest, dass wir es hier wirklich mit einem politisch zu lesenden Versuch zu sehen haben, dieses Sinnliche eben neu aufzuteilen, vielleicht sich auch anders mit dem, was wir als Alltag bezeichnen, wahrzunehmen, sich nochmal auf eine andere Art und Weise mit der Gegenwart zu beschäftigen und Deutschland als Idee und als Konstrukt wahrzunehmen und nicht als feste identitäre Zuschreibung, was man ja in konservativen Konstruktionen machen würde. Und das fand ich wirklich sehr faszinierend zu lesen. Und ich denke, das ist auch eine Art und Weise, wie man diesen Film, hatte ich den Eindruck, auch ganz gut beikommt. Ich würde dann auch sehr gerne noch mal genauer über diese Idee sprechen, die du in dem Buch formulierst, dass diese Filme in so einer ganz, dass sie so eine ganz spezielle Zeitstruktur haben, die du ja immer wieder mit Futur 2 bezeichnest. Das finde ich auch sehr interessant. In was für einer Wahrnehmungssituation ist man dann eigentlich, wenn man dieser Zeitstruktur ausgesetzt ist? Und Ich fand auch sehr interessant dann nochmal, was den Kontext angeht, dass wir es hier auch teilweise gerade bei der ersten Generation mit Filmschaffenden zu tun haben, die wiederum unterrichtet wurden, zum Beispiel von so essayistisch agierenden Filmemachern wie Bitomsky und Farocki. Und wie sich dann dieses Essayistische in diese Spielfilme einschreibt und wieder so eine Interaktion zwischen diesen beiden Formen entsteht und was sich da eigentlich dann für Welten auftun, wenn sich dieser Essayismus und die Spielfilmform eigentlich miteinander verknüpfen. Das finde ich wirklich auch nochmal sehr faszinierend zu besprechen. Also dieser essayistische Aspekt erscheint mir bei diesen Filmen und bei ihrer Struktur auch durchaus sehr prominent. Also man wird eigentlich immer wieder auf diese Möglichkeit, sich so damit zu beschäftigen, gestoßen, was mir dann auch wieder so ein bisschen erklärt, warum größere Teile der Filmkritik sich auch sehr positiv zu diesen Filmen verhalten, weil sie einen wirklich zum Sprechen, zum Diskutieren, zum Schreiben
Ja,
darüber
fand ich
eigentlich
auch.
anregen und zum Assoziieren, als wäre das so ein offener Raum, in dem man sehr viel hineinlegen könnte, auf sehr viele Gedanken auf einmal kommen kann, auf die man bei anderen Filmen nicht kommen kann. Genau, also das fand ich wirklich nochmal sehr faszinierend, an diese ganzen Aspekte dort in diesen Filmen, also erstmal davon zu lesen und die dann auch nochmal in diesen Filmen zu sehen, nicht nur in denen, über die wir sprechen, sondern auch in den anderen Teilen der Filmografien von vielen Berliner Schule-Regisseuren und Regisseurinnen.
Wie ist es denn, Marco? Sind die Filme wirklich so unterschiedlich oder gibt es eine Formelhaftigkeit, wo man sagen kann, so diese drei Sachen müssen eigentlich drin sein, dann sonst ist es nicht Berliner Schule?
Ja, ich glaube, die Antwort ist, es gibt keine Formelhaftigkeit, aber man versucht, das ist sicherlich auch was dann die Akademiker ein bisschen gemacht haben, inklusive meiner selbst, dann trotzdem irgendwie was zu formulieren, wo man sagt, okay, hier ist der gemeinsame Nenner sozusagen dann halt. Und das wurde ja dann ursprünglich erstmal so formuliert, dass die Einstellungen relativ lange sind, dass es wenig extra diegetische Musik gibt. Also wenn es Musik und Töne gibt, dann ist man halt, die kommen von der Szene selber her, die Charaktere hören sie. Dass es zum großen Teil antipsychologische oder nicht psychologisierende Filme sind, dass die Enden offen sind, dass oftmals auch die Anfänge schon in medias res sind. Ohne dass man jetzt groß Establishing Shots bekommt, sowohl vom bildlichen als auch vom erzählerischen her. Man muss sich das ein bisschen selber schon erarbeiten. Das sieht man ja auch sehr schön, zum Beispiel in Plätze in den Städten, wo wir da anfangen für die ersten 3 Minuten. Wir wissen überhaupt nicht, wer diese Charaktere sind und wir sehen sie ja gar, also wir sehen sie ja nur von hinten und von der Seite halt, ne? Und auch das wird uns ja von vornherein eigentlich schwierig gemacht halt von Czarnelek und von Vorschneider. Also es gibt halt ästhetische Sachen, die Filmwissenschaft aufgearbeitet hat und uns gesagt, okay, das sind erstmal so, man sieht, viele dieser ästhetischen Elemente kommen in den Berliner Filmen vor und das differenziert sie ein wenig innerhalb des deutschen Kontexts. Es wurde dann später dann natürlich darauf hingewiesen, und das ist was wir dann auch gemacht haben, das Buch Berlin School in the Global Context, dass natürlich dieses langsame Kino, das Slow Cinema, ein globales Phänomen gewesen ist oder noch immer ist. Und das sind natürlich nicht Eigenheiten, die nur auf diese Filmemacher zu benennen ist. Und dann natürlich gibt es unterhalb der Berliner Schule Filmemacher doch durchaus sehr große Unterschiede. Und zwar, wenn man sich mal Czarneleks Filme anguckt, ich glaube, man kann sie durchaus als ein Pol der Berliner Schule benennen. Und dann vielleicht jemand wie Christian Petzold, der, wie wir auch im Vorgespräch schon gesagt haben, derjenige ist, der ganz offensichtlich am meisten sich in der Tradition des Genre-Kinos sich damit beschäftigt und sich damit hineinsetzt, auch wenn er das auf eine Art und Weise macht, wo es für viele Zuschauer, die Genre-Kinos mögen, das vielleicht eher ärgerlich sein kann oder dass man das gar nicht so richtig mitbekommt, dass es ein Genrefilm ist, weil er sie halt nicht eins zu eins macht, halt sozusagen dann halt. Aber Czarnelek macht ja im Prinzip Filme, die zwar narrative Filme sind, aber ich sag mal, das Narrative zu einem Breaking Point bringen, halt, wo man guckt sich den Film an und man weiß noch immer nicht so genau, was die Erzählung überhaupt war, halt, ne?
Ja.
Und wogegen bei Petzold, man weiß schon, was die Erzählung ist. Es gibt immer eine Erzählung, die dann halt gebrochen ist, dann, ne? Und um auf das zurückzukommen, was Jan Erik gesagt hat, zum Beispiel mit Uli Köhler oder noch ein anderer Name, der mir wichtig ist zu nennen, Henna Winkler, der ja so ein bisschen herausgefallen ist aus dem Diskurs der Berliner Schule. Ich hatte ursprünglich ein Kapitel zu ihm geschrieben, aber das musste dann gekürzt werden, das Buch, und er ist dann herausgefallen. Und er und Uli Köhler haben ja sowohl zusammen studiert als auch vor ein paar Jahren einen Film gemeinsam gemacht, halt ich glaube in 2018 oder 2019. Ist die Tatsache, dass die Filmemacher, und ich glaube, dass das vielleicht auch für Künstler im Allgemeinen gilt, die mögen meistens nicht, dass man irgendwie unter einer Gruppe oder einem Gruppennamen subsumiert wird, halt, ne? Ja. Und weil die Gefahr, die ist ja auch berechtigt, oder die Furcht, die berechtigt ist, dass dann irgendwie so eine Dedifferenzierung stattfindet, dass man die individuellen Eigenschaften ignoriert, weil man dann laufend diese Filme immer nur als Beispiel von X bespricht, dann halt, anstatt die Filme zu besprechen. Dann, es wird dann sofort, naja, hier ist ein Berliner Schule-Film, weil er wieder lange Einstellungen hat, und man sagt dann gar nichts mehr über den Film selber. Insofern kann ich schon verstehen, dass jemand wie Uli, ich glaube auch die Angela Schanelek, hat auch nicht viel mit dem Begriff am Hut, ehrlich gesagt. Wogegen jemand wie Christoph Hochhäusler und Christian Petzold, die haben den zumindest für eine gewisse Zeit durchaus befürwortet, und Christoph hat es ja sogar mal versucht, ich sag mal so ein die Gruppe, die los formierte Gruppe zu einem Treffen zu bewegen, eine Klausur, sage ich mal, um vielleicht mal ein Manifesto zu schreiben, aber das wollten nicht alle, und so wurde das dann auch nie, also es gab da nicht irgendwie das Berlin.
Man hat ja dann auch zu diesem Zwecke, so habe ich das dann auch zumindest verstanden, von Hochhäuslers und Heisenbergs Seite diese Revolver-Zeitschrift gegründet. Genau. Da ging es ja dann auch um Korrespondenz in produktionellen Fragen, Korrespondenz in ästhetischen Fragen. Da wollte man ja auch zumindest so eine Art Netzwerkstruktur herstellen. Das war zumindest so ein bisschen mein Eindruck. Und auch ein Text von Hochhäusler, der ja dort drin zu finden ist, mit der Überschrift Kino muss gefährlich sein, der hat ja schon einen Manifestcharakter, kann man sagen.
Genau. Ja, der Christoph ist ja super, also und das, er kann halt extrem gut formulieren. Petzold natürlich auch. Das ist immer extrem schön, wenn man mit denen spricht oder sie auch zum Interview hat. Man braucht da gar nicht viel zu redigieren. Das sind Paragraphen, die kann man so drucken dann halt, ne? Und aber diese Revolver-Zeitschrift, die es ja bis heute noch gibt, die sind ja schon fast, ich glaube, 46 Ausgaben, 47 Ausgaben jetzt, seit 1998. Die wurde ja von Hochhäusler und Heisenberg gegründet, als sie noch Filmstudenten an der HFF München waren. Und so wie ich das verstehe, eine der Gründe, also die zwei und noch ein paar andere haben die gegründet, die Gründe für das ins Leben rufen war halt gewesen, laut Hochhäusler und Heisenberg, dass sie eigentlich mit dem Filmstudium in München unzufrieden waren, weil es halt so anti-intellektuell war, dass kaum Filmgeschichte durchgenommen worden ist. In anderen Worten, wir haben hier ein bisschen das Klischee vielleicht, was aber sicherlich durchaus ja auch auf Wahrheiten begründet ist, dass in München die Filmschule halt immer eher dem Mainstream zugewandt ist, wogegen halt in Berlin vor allem die DFB halt die intellektuelle, historisch gesehen intellektuelle, politische, filmhistorisch bewusste Filmschule ist. Und Christoph und Benjamin haben sozusagen durch Revolver versucht, sich ihre eigene kleine Filmschule zu schaffen, nämlich ein kleines Network zu schaffen, wo man sich halt unterhält über Filme machen auf eine Art und Weise, die sie wohl in München nicht erfahren haben. Und wenn man sich dann die Geschichte von Revolver durchschaut, dann sieht man halt, dass vor allem in den ersten 15, 18 Ausgaben, die machen ja nur zwei pro Jahr, es dann halt durchaus viele Interviews und Kommentare gab von den Leuten, die wir heute mit der Berliner Schule assoziieren dann halt. Also es wurde so ein bisschen, ich beschreibe das in meinem Buch, in so einem kurzen Kapitel, so ein bisschen als Hausorgan sozusagen, ne, dass man sich darüber der Welt ein bisschen erklären konnte dann halt auch und sich auch, ich sag mal, durchaus auch verteidigen konnte halt, ne? Also was jetzt ästhetische Fragen oder narrative Fragen betrifft, die oftmals im deutschen Filmjournalismus, der, again, man muss sich das ein bisschen, ich weiß nicht, wie alt ihr seid, aber für, ja, ich bin, wie gesagt, 1969 geboren, ich kann mich halt schon gut dran erinnern, wie der Filmjournalismus in Deutschland in den frühen 2000ern war. Der war nicht sehr gut gewesen eigentlich halt, ne? Und es gab noch nicht so Cargo oder jetzt Kritik.de oder sowas, wo es eine ganze neue Generation von extrem klugen und belesenen Filmkritikern gibt. Ne? Das war damals doch noch sehr stiefmütterlich behandelt, und vielleicht ein Wort, das ich nicht benutzen sollte, aber das wurde noch immer hauptsächlich von Leuten gemacht, die von der Literaturwissenschaften kamen, die Film, für Film war das war so ein bisschen sekundär, ne? Und dann, wenn die Filme dann nicht im Übereinklang waren oder mit dem Konsensus sozusagen, dann wurden sie nicht nur negativ besprochen, sondern sie wurden dann halt in der Tat attackiert, was dann schon wieder interessant ist, dass der Günther Rohrbach sich in der Tat in diesem Spiegelartikel in 2007 drei Seiten lang mit der Berliner Schule auseinandergesetzt hat und sie effektiv attackiert hat halt sowas, ne? Und man muss sich dann schon fragen, warum macht der mächtigste Mann des deutschen Kinos sowas, wenn diese Filme ja kommerziell nie erfolgreich gewesen sind und nur im Fernsehen, also im Fernsehen laufen sie halt und sie werden ja auch von, ich sag mal, 1 bis 2 Millionen Leuten geguckt, wenn sie ausgestrahlt werden, was ja nicht nichts ist, aber halt im Kino funktionieren sie halt historisch nicht, also bis auf Toni Erdmann, was ja aber der schon viel später in der Geschichte der Berliner Schule ist, oder halt ein Film wie Barbara war halt für Petzold so ein, das war so der erfolgreichste Film, den er gemacht hat am Boxoffice.
Ich finde das so witzig irgendwie, weil das natürlich, ich es auch als was sehr Deutsches wahrnehme, was aber eventuell also natürlich auch in anderen Ländern der Welt gibt, ist so diese, dass es wichtig ist, dass es in den USA auch funktioniert. Also das ist irgendwie immer so was Wichtiges für die Deutschen. Also dass man nochmal gucken will, okay, in den USA ist es dann auch erfolgreich, dann können wir es auch gut, dann dürfen wir es auch gut finden oder so. Es gibt zum Beispiel in der deutschen Musikindustrie, das ist ganz interessant, diese Idee, dass du, wenn du ein Künstler bist oder eine Künstlerin und Musik auf Englisch machst, dass du erstmal nach UK gehen solltest, um da in den Clubs zu spielen, damit du dann in England cool bist, damit du dann mit einem Künstler oder einer Künstlerin, die schon in England ein Standing hat, wieder zurückgehen kannst nach Deutschland, weil hier brauchst du nicht ankommen quasi, wenn du auf Englisch singst, so ungefähr. Ne? Nicht, dass das jetzt hauptsächlich so funktioniert hat, aber ich finde das immer ganz interessant, weil auch auf dem deutschen YouTube gibt es ganz viele Videos über irgendwie Americans trying German snacks and watching German shows and listening to German Hip-Hop und sowas. Also das ist schon so eine Art Beziehung, die interessant ist, aber gleichzeitig, dass uns gefragt, wie alt wir sind. Was ich so spannend finde an der Berliner Schule, wenn ich das jetzt sehe, mit Anfang 30, ist, dass irgendwie die Orte und die Ästhetiken meiner Kindheit sind, die ich sehe in diesen frühen Filmen, also in diesen Filmen, die Ende der 90er gemacht wurden, die Anfang der 2000er gemacht wurden, sehe ich eigentlich einen Berlin oder ostdeutsche Orte, Hannover zum Beispiel, ne, in Jella, Orte, die ich kenne noch aus der Kindheit, aber die Figuren, die da durchlaufen, sind so alt wie ich jetzt, aka so ein bisschen, hätten damals meine Eltern sein können eigentlich. Und das finde ich irgendwie so ganz interessant, das jetzt zu sehen, denn dadurch weiß ich wenig über die Filmkritik zum Beispiel von damals oder wie das war, aber ist es jetzt wie so ein Neuentdecken? Ich habe das nicht so, dass ich jetzt die Filme der 90er, die ich als Kind gesehen habe, dass ich da unglaubliche Nostalgie für habe, aber ich habe bei diesem Film jetzt so das Gefühl, so eine ganz seltsame Art von Nostalgie zu verspüren, während ich die sehe und mich dann trotzdem zu freuen, wie brachial sie so in ihren Zwischentönen eigentlich dann doch sind, was da manchmal so dann gesagt wird oder doch wie Kapitalismus kritisch auch, ne? Ich meine, du verteidigst das ja auch quasi die These in deinem Buch, dass es halt auch tatsächlich politisches Kino ist. Und ich glaube aber, das hätte ich am Anfang auch noch nicht so für mich gesehen. Also ich fand es jetzt im Wiederschauen doch sehr interessant, wie viel Politik da eigentlich mitschwingt tatsächlich in den Filmen, was man vielleicht als jüngerer Mensch gar nicht so gesehen hätte, vielleicht als man diese Arbeitszusammenhänge noch nicht kannte oder auch die gesellschaftlichen, ja.
Ja, du benennst ja auch schon einen, ich nehme an, dass wir uns darüber noch mehr unterhalten werden, eines der Hauptschwierigkeiten, glaube ich. Und ich weiß nicht, ob das nur in Deutschland ein Problem ist, obwohl ich habe da so ein bisschen eine Hypothese zumindest, dass es schon ein deutsches Problem ist. Überhaupt die Frage, was politisches Kino ist, halt, ne? Und man muss ja sozusagen irgendwie eine Vorstellung haben von dem, was politisches Kino ist, um auch um Kino als ein politisches Kino wahrnehmen zu können. Und die Berliner Schule im weitesten Sinne macht ja keine Filme, die jetzt Thesenfilme sind, es sind keine Problemfilme, es sind keine Filme bis jetzt. Wenige Ausnahmen, die ja dann auch schon viel später in ihrer Filmografie sind, machen sie keine Filme über große historische Themen, also genau die Sachen, die wir normalerweise ja mit politischem Kino assoziieren. Sie machen auch kein brechtisches Kino, oder ich sag mal im Sinne von ich sag mal Mitte der 60er, später 60er Godard oder sowas, das ist ja auch ganz anders, was sie machen. Und es scheint ja auch oftmals so, gerade dann halt auch im Sinne von Angela Schanelek, im Beispiel von Angela Schanelek, ist ja oftmals, also für viele Leute ist ihr Kino viel zu privatistisch sozusagen, viel zu, ja. Ne? Und dass das dann irgendwie noch irgendwie als politisches Kino wahrgenommen werden kann, ist natürlich. Man muss sich dann auch hinterfragen, ich muss mich selber hinterfragen, wenn ich dann das Wir benutze in meinem Buch, dass das für uns als politisches Kino irgendwie wahrgenommen wird. Man muss sich sicherlich fragen, wer dieses Uns oder dieses Wir ist, ne? Das ist natürlich kompliziert. Aber ich glaube, dass halt gerade in Deutschland, also ich beschäftige mich zurzeit mit der sogenannten Neuen Münchner Gruppe, die kommt aus den 60ern, also Klaus Lemke, Rudolf Thomae, Mai Spilz und so weiter, und schreibe über die ein Buch. Und es gab halt in den 60ern in der Filmkritik, die damals von dem Enno Patalas und unter anderem mit gegründet worden ist, die dann später von Harun Farocki ja geleitet worden ist bis 1984, bis sie dann gestorben ist sozusagen. Aber es gab damals in den um 68 herum halt einen großen Konflikt in der deutschen Film, westdeutschen Film Kritik, die zum einen die sogenannte politische Linke hatte und zum anderen die ästhetische Linke. Und das waren halt zwei Begriffe, die benutzt worden sind in der Zeit. Und auch wenn jetzt in der Filmkritik, der Zeitschrift Filmkritik, die ästhetische Linke sozusagen die Schlacht gewonnen hat, hat den Krieg, um jetzt mal diese blöde Analogie zu benutzen, meiner Meinung nach die politische Linke gewonnen, also langfristig gesehen. Und zwar mit der Konsequenz, dass eigentlich Ästhetik selber halt nicht oftmals in Deutschland als politisch rezipiert wird, dann halt als was anderes als politisch halt, ne? Und ich glaube, das sieht man noch heute noch immer, wenn man sich so anguckt, welche Filme jetzt populär werden, welche Filme auch gefördert werden natürlich von dem deutschen Fördersystem. Welche Filme von Deutschland als Oscar-Filme nominiert werden und sowas, ne? Das ist ja so im Prinzip immer eine Art von Film dann halt, und ich glaube, es gibt so eine Gegenströmung in der westdeutschen und jetzt deutschen Filmgeschichte, die ich sag mal sozusagen eine Gegenströmung zu dem Oberhausener zu der Oberhausener Sache ist, die wir aber lange vergessen haben, die jetzt durch verschiedene Leutes Arbeit so ein bisschen nach oben gebracht wird, halt, dass es nochmal, sich nochmal angeschaut wird und zu sagen, okay, es gab schon andere Sachen halt, die eigentlich vielleicht im Nachhinein viel interessanter waren als die Sachen, die ein bisschen bekannter waren. Wo man natürlich dann auch sagen muss, dass sowas wie das neue deutsche Kino, also ich lebe ja nicht in Deutschland, komme aber so 2, 3 Mal im Jahr nach Deutschland. Ich sag mal, die meisten Leute kennen natürlich auch das neudeutsche Kino nicht. Und das ist sicherlich das Berühmteste, außer jetzt irgendwie die 1920er, das man auch international halt kennt, ne? Fassbender und Wenders und von Trotter und Herzog und sowas. Aber ich glaube, die meisten Leute kennen das eigentlich auch in Deutschland mittlerweile gar nicht mehr halt, ne? Und also der Status von Fassbender ist ja eigentlich erschreckend in Deutschland. Der wird außerhalb Deutschlands als einer der größten Filmemacher aller Zeiten,
Ja, das
sicherlich
ist sehr
deutscher
auffällig.
Filmemacher. Und in Deutschland ist es ja eigentlich sehr stiefmütterlich. Wogegen zu seinen Lebzeiten, also in den späten 70ern, frühen 80ern, war der natürlich schon ein Haushaltname auch in Deutschland. Ich kann mich noch daran erinnern, mit meinen Eltern 1981 Berlin Alexanderplatz im deutschen Fernsehen. Ich war damals 11 Jahre alt gewesen. Das lief aber halt Primetime. Und das deutsche Kleinbürgertum schon schockiert. Das kann man schon so sagen. Halt, ne?
Es ist sehr lustig, wenn man sich so die deutschen besser fremdsprachiger Film Oscar-Nominierten anschaut, so der letzten Jahre. Also wenn man es halt geschafft hat, quasi da tatsächlich dann einer der 5 Nominierten zu sein. Dann haben wir 2004 Der Untergang, 2005 Sophie Scholl, dann haben wir Das Leben der Anderen, dann haben wir der Baader-Meinhof-Komplex, dann haben wir Das Weiße Band. Das Weiße Band offensichtlich finde ich ein guter Film, aber trotzdem natürlich auch so sehr in diesem offensichtlich muss es um deutsche Geschichte gehen, sage ich mal. So Toni Erdmann sticht dann raus und dann haben wir Werk ohne Autor. Ne? Also Toni Erdmann ist eigentlich so von diesen ganzen Dingern der einzige Film, der nicht so direkt verortbar ist. Ah, okay, es geht um etwas politisch-historisches eigentlich. Damit können wir irgendwie dann auch in den USA oder zumindest bei den Oscars punkten. Lass uns doch mal vielleicht zusammen so ein bisschen durch die Filme durchgehen. Wir müssen uns hier nicht komplett verlieren in den Plot-Details. Das ist wahrscheinlich bei manchen dieser Filme sowieso ein bisschen schwierig, aber dass wir uns vielleicht mal so anschauen können, wie sind diese Filme aufgebaut? Wofür stehen vielleicht die Regisseure, die Regisseurin? Was finden wir daran interessant? Was vielleicht eher nicht? Der erste ist Plätze in Städten, auf Englisch heißt er Places in Cities von 1998 von Angela Schanelek. Und du hast es gerade schon kurz angesprochen, Marco, dass dieser Film losgeht. Wir sehen da Mimi, unsere Hauptfigur. Sie ist Abiturientin und redet mit so einem Typen und wir wissen schon gar nicht richtig, was ist hier eigentlich los? Ist das ein Trennungsgespräch? Ist das ihr Freund eigentlich? Wer ist das eigentlich hier? Was findet hier eigentlich gerade statt? Und das fand ich bei fast allen von den Berliner Schule-Filmen, die ich jetzt gesehen habe, und du hattest es ja auch schon angesprochen, dieser abrupte Einstieg eigentlich in den Film, ohne dass wir genau wissen, wer sind eigentlich hier die Figuren und wohin bewegen die sich. Das war sehr typisch in den Sachen, die ich gesehen habe, plus eben dieses abrupte Ende, sodass sich oft diese Filme anfühlen, als wäre man in so einer liminalen Phase, in so einem seltsamen Ort zusammen mit den Figuren. Als ich das jetzt so über mehrere Filme beobachtet hatte, und der Transit geht doch, glaube ich, auch so los, dass er direkt im Zug da schon drin ist oder irgendwie so in der Art auf jeden Fall fängt das da an, ist mir aufgefallen, dass ich das als hilfreich fand, als Zugang zu den Filmen, wenn man Schwierigkeiten hat, ne, mit so Filmen, die lange Einstellungen haben, wenn man so das Gefühl hat, ich bin total verloren in diesem Film, finde ich diese Idee, dass diese Verlorenheit auch ein bisschen mit Konzept ist und man aber in dieser Verlorenheit sich ja auch selbst viele Fragen stellen kann beim Film. Wen sehe ich da gerade? Wo will die Person eigentlich hin? Was habe ich da gerade gesehen und so? Das kann einem manchmal so ein bisschen helfen. Ich finde, dadurch sind das komisches Wort, filmische Filme. Also es eignet sich sehr für einen Film eigentlich so zu erzählen, weil wir in so einer bestimmten Lebensepisode meistens uns mit diesen Figuren dann bewegen für 2 Stunden, dann sind wir auch wieder raus. Und manchmal war das aber auch nicht unbedingt typisch für deren Leben, was wir da gesehen haben, sondern war vielleicht auch eine Art Grenzerfahrung, wie bei Jella zum Beispiel, was sich ja am Ende dann so ein bisschen schließt. Deswegen finde ich das manchmal ganz angenehm, das vielleicht zu wissen, dass das auch manchmal so Reisen oder so bestimmte Episoden einfach nur sind und es gar nicht so wichtig ist, am Anfang zu verstehen, um wen es eigentlich geht. Wir sehen sie hier unter anderem in Berlin, später noch in Paris. Es sind so ganz unterschiedliche Einstellungen, mal einfach, wie man sich in der Küche ein Brot schmiert, dann wie man im Schwimmbad mit der Freundin rumblödelt, eine kleine Liaison hat mit dem Fahrlehrer, wie auch ganz witzig, eigentlich so also der Fahrlehrer, ich weiß nicht, aber im Deutschen ist ist das die creepieste Person überhaupt, die es gibt. Also ich habe schon unglaublich viele Geschichten gehört von, boah, mein Fahrlehrer war die Hölle und sowas. Deswegen so eine Affäre mit dem Fahrlehrer ist eigentlich ein Statement hier als ein Plotpoint in einem deutschen Film. Aber ja, es ist, also wir haben dann kurze auch Dialoge, die oft eher monologisch sind, ne, wie ich das auch später bei Shandalek dann nochmal gesehen habe, in einem Film, wo dann doch was erzählt wird. Aber sonst ist natürlich viel so episodenhaft. Vielleicht können wir erstmal, Jan-Erik, wie hast du denn diesen Film wahrgenommen?
Ich finde vor allem erstmal diesen Titel sehr interessant und selbst wenn Marco jetzt sagt, Shanelek hat mit diesem Begriff der Berliner Schule durchaus ihre Probleme oder will sich da auch nicht so ganz zuordnen, scheint mir dieser Begriff Plätze in Städten doch für die Berliner Schule wirklich sehr programmatisch, weil ich den Eindruck habe, dass sich die meisten dieser Filme, die ich jetzt gesehen habe, von ganz unterschiedlichen Filmschaffenden sich eigentlich immer viel mehr um den Raum um die Figuren herum interessieren als für die Figuren selbst, beziehungsweise sich eigentlich die Frage stellen, wie bedingt dieser Raum um die Figuren herum die Bewegung der Figuren, die dann im Bild stattfinden. Und deswegen fand ich erstmal diesen Titel irgendwie schon besonders aufschlussreich, gerade auch, wenn wir nochmal darüber sprechen, dass diese Filme nicht politisch sind, weil sie bestimmte Themen ansprechen oder weil sie sich mit politischer Historie beschäftigen, sondern dass sie eigentlich vielmehr eine Politik der Form eigentlich betreiben, beziehungsweise Politik über die Form. Marco, du benutzt ja in deinem Buch eben als Ausgangsthese eben die Idee von Jacques Rancière über die Idee, dass die Kunst politisch ist, weil sie unser Empfinden von Zeit und Raum neu aufteilt, beziehungsweise Zeit und Raum selbst neu aufteilt und damit vielleicht das, was man sehen kann, das, was man nicht sehen kann, beziehungsweise das, was man wahrnehmen kann und das, was man nicht wahrnehmen kann, neu anordnet. Die Berliner Schule scheint sich da auch irgendwie viel mehr für die Dinge zu interessieren, denen sonst keine Bedeutung beigemessen wird, die dann jetzt bedeutsam werden durch die Ästhetik. Und das ist eigentlich das Politische an ihnen. Und ich finde, dass das Kino von Shanelek dafür eigentlich ein sehr gutes Beispiel ist. Und ich finde, dass auch dieser Film sehr, sehr viele Momente hat, wo ganz kleine Gesten und ganz kleine Affekte auf einmal, die man sonst übersehen würde, eigentlich sichtbar werden. Und das fand ich hier erstmal ganz besonders faszinierend, wie da wirklich mit der Sichtbarmachung von Mikrobewegungen gespielt wird. Veränderungen, die uns, wenn sie uns begegnen würden, klein erscheinen würden. Aber jetzt, wo sie hier im Film inszeniert werden, auf einmal ganz große Bedeutsamkeit suggerieren. Und das fand ich durchaus erstmal als Bewegung, als so Grundbewegung des Films sehr interessant, einfach nachzuvollziehen, als ich den gesehen habe.
Ja, dem kann ich sicherlich komplett zustimmen. Ich glaube, dass es in der Tat so ist, dass ja, sicherlich einer der großen Unterschiede zwischen fast allen, wenn nicht sogar allen Berliner Schule-Filmen und nicht Berliner Schulfilmen, sagen wir mal, ist sozusagen die Ablehnung, dem Zuschauer einfach zu machen, sich zu verorten, weil wo sind wir, wer sind die Figuren, wo findet das statt? Also selbst wenn es, ich meine, wenn man in Berlin lebt, dann kann man natürlich schon durchaus hier und da Orte erkennen. Aber die meisten Leute leben nicht in Berlin und es gibt keinen establishing shot vom Fernsehturm oder vom Brandenburger Tor oder sowas, wo man weiß, aha, wir sind zumindest mal in Berlin, ne? Wir sind eigentlich immer sofort in irgendeiner Nachbarschaft.
Stimmt, ich habe mich auch immer oft gefragt, sind wir jetzt in Berlin oder nicht bei den Filmen. Fällt mir jetzt ein, jetzt wo du es sagst, ja.
Und bei Shanelek,
was Nichtorte, glaube ich, auch an denen das spielt, ja. Mhm.
Genau, das sind halt so Nichtorte, das sind halt irgendwelche, ich meine, Deutschland natürlich aus historischen Gründen ist es ja auch alles zum größten Teil in Schutt und Asche gewesen und dann, wie das dann aufgebaut worden ist, ist es ja eigentlich, wir haben ja keine Skylines und sowas, ne? Also es gibt dann, Frankfurt ist das Einzige, was so ein richtiges Skyline hat und das sind alles eigentlich ja eher unremarkable Orte sozusagen, von den Schauwerten her, wenn man dann auf der Straße ist selber, natürlich gibt es da viel Geschichte und so weiter, ne? Aber man kann es nicht so einfach erkennen und die Berliner Schule, glaube ich, nimmt das ernst und sagt, nee, das Leben findet sich auf der Straße ab, halt in Häuserblocken, in bürgerlichen Häusern, in Clubs, wo man tanzt, wo im Swimmingpool oder was auch immer halt, ne? Und so fangen die Geschichten eigentlich immer an. Und da wissen wir schon mal erst nicht, wo sind wir, spielt die Stadt überhaupt eine wichtige Rolle? Was für Assoziationen sollen wir haben, darauf basierend, dass die Figur jetzt, ich sag mal, wenn man jetzt sich einen Michael Mann-Film anguckt, dann weiß man, okay, das ist L.A., weil wir haben einen Helikopter-Shop, L.A. Skyline, okay, und dann kommt eine ganze Bandbreite von Assoziationen dann halt, die man dann halt einfach hat, entweder wofür was L.A. steht, wenn man oder kinogeschichtlich und so weiter, ne? Und das hat man ja in Plätzen in den Städten nicht, aber was dann Schaneleck auch noch mal ganz extrem macht, und ich liebe das, das ist mir zum ersten Mal in Marseille aufgefallen, ihren 2004-Film, wo es von einem Schnitt zum anderen ist, man auf einmal ist man in Marseille und auf einmal ist man in Berlin. Und es wird überhaupt nicht erklärt, und das passiert hier in Plätzen in den Städten ja auch, ne, das ist, man, es ist nicht so ganz offensichtlich immer, sind wir jetzt noch in Deutschland oder sind wir schon wieder in Frankreich oder umgekehrt? Und dieses Hervorheben der Frage des Raums, des Ortes, die dann als Orte, auch in Paris, es wird ja auch nicht der Tour Eiffel gezeigt oder was auch immer, so in Champs-Élysées gezeigt, ne? Sondern auch, man ist ja da auch in irgendeiner Nachbarschaft in Frankreich. Ich glaube, eine der Sachen, die das politisch macht, wenn wir darauf zurückkommen wollen, ist, dass sozusagen diese Filme suggerieren, dass sozusagen das freie Subjekt, das freie Individuum ja immer schon von vornherein verortet ist. In anderen Worten, dass das Subjekt immer schon, im Englischen würde man sagen, one is subjected, man ist schon einem etwas anderem ausgesetzt, dem man irgendwie, auf das man reagieren muss, ne? Also, dass das Subjekt selber eben schon immer, ich sag mal, der Beifahrer ist und nicht der Fahrer im Auto ist. Dass man, auch wenn man denkt, dass man vielleicht in Kontrolle ist, aber diese Räumlichkeit, diese Berliner Schule, diese physische Sache auch, die diese Filme hervorheben, indem sie halt für lange Zeit einfach auf einen Ort gucken, der ganz alltäglich ist. Und auf einmal wird dieser alltägliche Raum als etwas anderes wahrnehmbar. Also so habe ich mir das zumindest selber so ein bisschen vorgestellt oder erklärt.
Was ich auch noch sehr faszinierend fand an diesem Film, ist Schanelecks Spiel mit der linken und rechten Bildhälfte. Das ist mir sehr stark aufgefallen, als ich mir den Film angeguckt habe, dass wir es ganz oft damit zu tun haben, dass sich in der linken Bildhälfte Virtualität und Potentialität abspielt, würde ich mal sagen. Also so Konjunktive eigentlich abspielen, mögliche Zukünfte abspielen, die dann nicht eintreten. Also wir haben die beiden weiblichen Figuren im Schwimmbad, die zu dem Lied California von Joni Mitchell tanzen, im Verweis darauf, dass vorher erwähnt wurde, sie würden gerne dorthin. Wir haben das aber gleichzeitig nicht auf der rechten Bildseite. In der Sprache eines Films könnte man sich das ja so vorstellen, dass die Bilder nebeneinander quasi sind und sie kommen so nacheinander, und die rechte Seite wäre die Seite, nach der es nach vorne geht, und die linke Seite wäre die, wo es nach hinten geht. Und diese ganzen möglichen Zukünfte sind auf die linke Seite des Bildes verbannt, könnte man eigentlich schon fast sagen, und treten dann auch im dramaturgischen Sinne nicht ein. Das haben wir noch ganz oft in diesem Film eigentlich. Der Fahrlehrer, der im Bett liegt, den sie dann verlässt, liegt auf der linken Bildseite. Sie steht in der Telefonzelle, es gibt einen Umschnitt zu einer Schlägerei. Sie könnte da ja jetzt hingehen, und es könnte sich ein klassischer Erzählfilm entwickeln mit Konflikten und Figuren, die aufeinandertreffen und so weiter. Aber es passiert dann nicht. Sie guckt aus dem Fenster. Wir haben einen riesigen Sportplatz. Und Schaneleck entscheidet sich aber dann wieder, diese Gruppe an spielenden Kindern auf die linke Bildseite zu stellen. Sie könnte da ja jetzt hingehen, tut es aber nicht. Gleichzeitig verlässt unsere Hauptfigur eigentlich immer nur zur rechten Seite das Bild. Was wirklich interessant ist, es gibt ja dann auch es gibt noch mehr Beispiele. Also zum Beispiel gibt es ja dann dieses gegen Ende, dieses kurze Aufeinandertreffen mit Angela Schaneleck selbst am Bankautomaten. Und da könnte hier sich ja auch wieder ein Konflikt entspinnen. Da könnte ja jetzt ein Gespräch anfangen, aber es passiert nicht. Es passiert einfach die ganze Zeit nicht. Und diese ganzen Zukünfte scheitern und scheitern und scheitern und scheitern. Du erwähnst ja in deinem Buch auch Mark Fisher, das hat mich auch an ihn wieder denken lassen, mit diesen verlorenen Zukünften, die ja eigentlich inszeniert, wenn auch das fand ich auch sehr bewegend. Gerade auch, wenn man sich nochmal das Schlussbild
ah,
anguckt, was mich wirklich...
Jetzt verstehe ich es auch.
Hauntology,
ja.
Genau.
Das hat 3 Jahre Podcast gedauert, aber jetzt weiß ich, wovon geredet wird. Ja.
Aber das fand ich so berührend dann in diesem Kontext, wenn unsere Hauptfigur dann im Schlussbild nach links schaut, während sie sich diesen Mann anguckt, der dann wiederum in seinem Bild von der linken Seite seiner Wohnung sich zur rechten Seite seiner Wohnung bewegt. Und das ist wirklich enorm bewegend gewesen, gerade wie dann auch ihr Gesicht noch illuminiert ist, damit wir diesen Blick noch sehen und der ganze Raum um sie herum ist in Schwarz getaucht. Das ist wirklich eine Bildsprache, bei der ich mich dann auch irgendwie sehr darüber wundere, dass diesem Kino teilweise eine Emotionalität abgesprochen wird oder ein Affekt eigentlich abgesprochen wird. Also du machst das ja in deinem Buch, finde ich, sehr schön auch nochmal stark. Das ist eigentlich ein Affektkino, was hier stattfindet, auch in der Berliner Schule. Und das ist etwas Bewegendes. Und dann frage ich mich natürlich schon, warum wird dann diesem Kino so eine starke Emotionslosigkeit zugeschrieben, wenn wir gleichzeitig solche Strukturen da vorfinden können, die permanent vom Verlust erzählen, von Unmöglichkeiten, von Barrieren und Hindernissen, die bei der Selbsterfüllung eigentlich, die einen die eigene Selbsterfüllung verstellen. Und wie das dann inszeniert wird, ich fand das schon sehr faszinierend. Nicht nur in diesem Film, auch in anderen Filmen von Shyamalan zum Beispiel, finde ich, darf man da auch diese affektive Dimension, sowohl was die eigene Berührtheit angeht, als auch was die Figuren angeht, finde ich, nicht vergessen.
Ich finde das so, es gibt so ein Video, so ein altes von, ich glaube, es war in der Harald-Schmidt-Show damals noch, wo er so ein bisschen verschiedene Politikertypen versucht zu erklären und immer so sagt, wenn man die Macht schon hat, dann braucht man sich nicht so viel bewegen. Dann braucht man nicht rumkreischen oder sowas, dann kann man sich auch Zeit lassen. Dann kann man langsam reden oder so, weil die Leute müssen einem ja zuhören. Und ich habe das Gefühl, das ist so ein ganz alter Effekt, den wir auch immer beim Slow Cinema beobachten, dass man einerseits sagt, es ist langweilig, weil es passiert ja nichts, aber sobald man sich einlässt auf die Langsamkeit, sind natürlich die kleinsten Bewegungen auf einmal groß, ne, und haben auf einmal große große Auswirkungen eigentlich. Und das merken wir natürlich auch in diesem Kino, finde ich, wo ja, ich finde, es lädt schon auch, also nicht vielleicht jetzt zum Schlafen ein, wo dann, weiß ich nicht, Abhishek Pong Verasethakun dann auch sagt, es ist nicht so schlimm, wenn man jetzt dem Film entträumt. Genau. Ich glaube, das ist jetzt, glaube ich, hier nicht so das Ding. Aber wir haben, finde ich, und das finde ich, glaube ich, persönlich so interessant, das ist hier schon so ein bisschen angelegt, das haben wir auch aber in den späteren Filmen, wir haben diese durchkapitalisierte Welt, wo oft auch irgendwelche Deals gemacht werden müssen, irgendwelche Leute laufen im Kostüm in die Arbeit, ins Büro, da geht's wieder um große Geldsummen, wir haben immer das Gefühl, es passiert irgendwas und gleichzeitig, obwohl das ja eigentlich so schroff ist und so städtisch, haben wir, finde ich, mal ganz zarte Figuren, die sehr viel beobachten eigentlich in diesen Filmen, selbst bei Western, ne, wo wir ja eigentlich so einen richtigen Haudegen haben eigentlich, ich finde auch da Griesebach inszeniert diesen Mann so zart bis fast zerbrechlich eigentlich und das ist vielleicht, ich absolut, weiß nicht, ob es für mich politisch ist, aber ich finde, das ist so dieses, da denkt man dann drüber nach. Ich finde, man identifiziert sich auch irgendwie so mit diesen Figuren, die man gar nicht kennt. Einfach nur in diesem sinnlosen, durch dieses Berufs- und Arbeitsleben, hier ja durch diese Lebensentwürfe, ne, Auslandsjahr in Paris und dies und das, aber irgendwie so richtig kommt nichts zustande eigentlich hier. Und das ist so dieses Unzufriedene, finde ich, mit der politischen Welt und vielleicht auch mit der wirtschaftlichen Welt, auch gerade in Deutschland zu der Zeit, weil da sind wir ja, und das ist deswegen vielleicht auch was wir, weiß ich nicht, wie es bei dir ist, Jan-Erik, da wir da so jung waren, haben wir das ja politisch nicht so ganz mitbekommen, ne? Aber diese Nachwendezeit, dieser Pseudo-Frieden, der über allem liegt, jetzt ist ja alles in Ordnung, jetzt können wir Spaßgesellschaft machen und so weiter und so fort.
Der aufsteigende, das ist ja was, Neoliberalismus, ja auch gerade in der deutschen Politik, ist ja auch dann, denke
genau.
ich, auch
ein Thema. Und das ist was, wo hier so ein, muss, ich ja. finde hier dieses, so ein Unverständnis von diesen Figuren, dieser Welt gegenüber, und das finde ich so angenehm, gerade wenn man es jetzt auch nochmal sieht.
Ja, und also die Analyse, die du da gerade gegeben hast, den Erik, ist sehr schön halt und sicherlich jemand, der Angela Schanelek ist ja auch eine Filmemacherin, die, ich sag mal, es gibt da keine Zufälle, sag ich mal, halt sowas. Ne? Das ist schon alles eindeutig konzipiert und kann man auch sehen, zum Beispiel, wie sie ja im Prinzip nie Schuss gegen Schuss macht, ne? Und dann der Gegenschuss immer nur im Off ist, also im Sound oftmals. Man hört alle möglichen Sachen, die dann noch passieren, dann halt die, ob das jetzt Antworten sind von Charakteren oder die Stadt, die das Leben der Stadt, das existiert, das man aber dann im Bild dann halt nicht sieht. In einer Woche ist es so eine Öffnung, die halt sehr materialistisch eigentlich eingebaut ist in das Filmemachen, ne? Und die, die, glaube ich, schon auch den Zuschauer dann einlädt, aktiv mitzudenken, mitzufühlen. Man wird vielleicht auch mal irritiert, weil manchmal hört man diese Off-Sounds mehr als was gerade gesagt wird, oder es scheint interessanter zu sein, was im Off passiert, als was gerade im Bild ist. Aber das sind ja eigentlich alles, ich sag mal, filmische Strategien, die die ja eigentlich den Zuschauer dazu animieren könnten, wenn man sich dann auch drauf einlässt. Und das ist sicherlich eine Frage, wie kann man sich drauf einlassen, wer ist dafür prädestiniert, ne, und so weiter. Like einer der amerikanischen Filmkritiker, die ich im Buch zitiere, von der viel für Variety geschrieben hat und sich ja so richtig auf Scharnleck eingeschossen hat. Er hat irgendwie mal über einen Film gesagt, dass es ein joyless Snoozer ist, also ein freudloser Snoozer, halt irgendwie so eine Schlaf ein Schlafmedikament oder sowas dann halt, dass man da halt einfach Schlaftablette, dass man einschläft und sagt, ja, okay, das kann passieren. Aber vielleicht muss man sich ja dann fragen, warum das der Fall ist. Warum, ne? Also warum kann man sich nicht drauf einlassen, sozusagen? Und ich glaube, das ist nicht ein Fehler der
warum Filme. Warum hält man das überhaupt für ein Problem? Ja.
Genau. Warum ist es überhaupt ein Problem? Weil das ja schon extrem normativ ist, dass man dann sozusagen, dass man da irgendwie ein bisschen arbeiten muss, weil es wird so viel gezeigt in diesen Filmen. Und aber halt in den Zwischenräumen, ne? Oder in so alltäglichen Sachen, die halt dann Plätze in den Städten ist ein Film über die Nachwendezeit, ohne dass es überhaupt verbalisiert wird, sozusagen dann halt. Dass es eine Generation gibt, die sich mit einer politischen Situation abfinden muss, die auch eher per Zufall, aber halt doch nicht so herbeigeführt worden ist, wo man sagen könnte, wir hatten jetzt alle unsere Hand im Spiel gehabt, ne? Das auf einmal gab es ein anderes Land halt so, ne? Und ich glaube, dass die Berliner Schule Filme sind halt Filme, die sich damit beschäftigen, aber nicht, weil sie wissen, die haben keine Antwort darauf, sondern ich glaube, sie stellen halt Fragen halt, die beschäftigen sich halt damit, sagen, okay, wer sind wir jetzt hier in dieser rekonfigurierten Nation halt, ne? Und wenn man sich mal nicht mit den Antworten zufrieden gibt, die dann halt damals von den deutschen Politikern gegeben worden sind oder auch vielleicht von der Mehrheitsgesellschaft vielleicht für eine Zeit lang bejaht worden ist, dann glaube ich, muss man sich auf die Suche geben, und die Suche ist, glaube ich, eine der Sachen, die vielleicht auch charakteristisch ist für diese Figuren der Berliner Schule, dass sie suchen sich ja zum einen selbst, aber sie suchen auch irgendwie das Miteinandersein, das ja immer sehr problematisch ist in diesen Filmen dann halt dann auch, ne? Also auch das ist ja dann auch Jeller halt sowas, ne? Auch die Suche irgendwie ist like die Suche nach Erfolg oder die Suche nach Zugehörigkeit oder die Suche nach einer Zukunft oder, ne, und das ist sicherlich auch Western halt, wo es dann halt aus Deutschland rausgeht und trotzdem Deutschland ja extrem präsent ist in Bulgarien durch den Meinhard. Der Meinhard sagt ein Satz in Griesebachs Film Western, der glaube ich ein bisschen programmatisch ist, sowohl für den Film als auch für die Berliner Schule. Er sagt in einem Moment, das Leben ist nicht so einfach, wie du dir das vorstellst. Halt, ne? Und, und ich glaube, das ist vielleicht auch eine Sache, die dann auch vielleicht für viele Leute Unzufriedenheit hervorruft, wenn man sich Berliner Schule Filme anguckt, weil sie halt das ernst nehmen halt sowas, dass das Leben wird nicht auf irgendwelche einfachen Formeln reduziert in den Filmen, wie man das oftmals halt in Filmen dargeboten bekommt. Und was ja dann auch oftmals Spaß macht, wenn man will vielleicht auch nicht immer einen Berliner Schule-Film angucken, ne? Aber das ist halt, ich kenne keinen Berliner Schule-Film, wo das Leben als etwas Einfaches dargestellt wird, sondern ne?
Ja, stimmt, ja, das ist interessant.
Tatsächlich irgendwie, ja, es ist ja auch so, dass diese offenen Räume, die auf einmal wieder entstehen, also ich habe den Eindruck, dass diese Filme ja auch die Welt, mit der sie sich beschäftigen, sehr stark als geschlossene Welt begreifen, die sie dann wieder aufbrechen wollen eigentlich. Und das macht man dann über den harten Schnitt, über die Komposition der Einstellung. Aber bei Schanelek zum Beispiel ja auch ganz speziell auch über die Sprache. Das ist ja eine permanente Irritation, die da eigentlich passiert. Man fragt sich einerseits, warum sprechen die so, wie sie sprechen? Und andererseits, was bedeutet denn eigentlich das Schweigen, das da permanent eigentlich eintritt? Also dieses Schweigen wird ja teilweise deutlich mehr mit der Suggestion, dass es bedeutsam ist, aufgeladen als die Worte, die gesprochen werden. Das war zumindest mein Eindruck. Und das ist ja dann auch in der Sprache nochmal ein offener Raum, der sich da auftut. Und man fragt sich, warum schweigen die denn jetzt? Was wird da eigentlich verschwiegen? Also was wird auch in Deutschland verschwiegen? Hm. Worüber redet man nicht? Das ist ja dann auch so etwas, über das man in diesem offenen Raum, der da entsteht, reflektieren kann. Und diese Reflexion, das suggerieren die Filme dann aber auch für mich, die kann man nie auf etwas Eindeutiges zuspitzen. Man kann auch viele der Entscheidungen, die in diesen Filmen getroffen werden, nicht auf eine eindeutige Bedeutung zuspitzen. Wenn bei Schanelek ein Musikstück läuft, dann kann man das nicht zuspitzen auf, ja, das hat kann man so und so interpretieren, das, weil die Figur hat mal vorher das gesagt und deswegen kommt jetzt dieses Musikstück und dann haben wir das auch aufgelöst. Sondern diese Musikstücke sind auch teilweise viel mehr einfach für die Öffnung des Raumes für ein neues Empfinden der Welt eigentlich. Es hat nichts damit zu tun, dass die irgendwie auf eine Andeutigkeit verweisen oder nochmal stabilisieren, das bedeutet dies, dies bedeutet das, sondern es wird einfach an allen Ecken und Enden ästhetisch Raum eigentlich wieder geöffnet zum neuen Denken und zum neuen Empfinden. Und eigentlich könnte man fast sagen, so ein bisschen widersprüchlich dann auch wieder von meiner Seite, läuft das halt irgendwie alles immer wieder darauf hinaus, neue Offenheit zu schaffen.
Ja, und das finde ich ein bisschen anstrengend, muss ich sagen, bei dem, was ich bisher von Schanelek gesehen habe. Denn ich finde das manchmal interessant aus Sicht von vielleicht FilmwissenschaftlerInnen, KritikerInnen. Jan-Erik, du hast es auch so ein bisschen gemacht, dass du gesagt hast, du verstehst gar nicht, wie Leute sagen können, irgendwie dieses Kino ist, weiß ich nicht, so ein bisschen zäh oder sowas. Und das kann ich dann immer nicht so ganz verstehen, weil ich dann schon sagen würde, also viele Leute wissen ja tatsächlich nicht, dass es überhaupt Filme gibt, die nicht narrativ agieren. Also das ist, also ich finde das ganz interessant, dass man oft dann doch, wenn man anfängt, sich mit Kino zu beschäftigen, wie der erste Mensch wieder ins Kino geht und sich und auch selbst bekannte YouTube-Kritiker, die wir alle kennen, würden so einen Film anschauen und sagen, das ist ja Schwachsinn, da ist ja nichts passiert, was soll das? Ist irgendein Kunstquatsch oder so. Ne? Also selbst, dass man da erst so ein bisschen dran arbeiten muss, ist ja was, das, glaube ich, irgendwie nachvollziehbar ist und auch tatsächlich so ist. Und gleichzeitig muss ich aber auch sagen, wie offen kann es denn jetzt sein? Also wenn du jetzt sagst, so die Räume sind offen, die Städte sind austauschbar, Deutschland politisch, wir wissen nicht so genau, wird es dann nicht irgendwann auch beliebig? Ne? Also braucht man nicht irgendwo auch so ein paar spezielle Punkte, Kontrapunkte, ein paar Haken, an denen man diese vielen Offenheiten, die sich bieten, trotzdem festschnüren kann, wenn man möchte. Das mag ich persönlich am liebsten. Man kann natürlich sagen, eventuell ist es persönliche Präferenz. Für manche sollen Filme unglaublich offen sein. Ich mag, glaube ich, beides. Wenn ein bisschen was gegeben wird und dann anderes mehrdeutig ist, sodass sich verschiedene Erklärungsmuster ergeben. Aber wenn es komplett offen ist, finde ich es meistens dann nicht so interessant, sondern ich mag, glaube ich, dieses Zusammenspiel lieber. Ich habe aber auch jetzt nicht so viel von Schanelek gesehen. Ich habe jetzt also diesen gesehen, der noch recht früh ist, wo wir uns ja noch auch wirklich viel durch unterschiedliche Orte bewegen in dieser Adoleszenz Richtung Erwachsenenleben. Und dann halt, ich war zu Hause, aber bei dem ja dieses Kind dann, glaube ich, verschwindet und dann gibt's noch diese Tiere und da dachte ich auch, stimmt, dieses affektierte Reden ist mir da auch aufgefallen. Den fand ich auf jeden Fall interessant, aber ist natürlich auch viel später. Würdest du, Marco, schon sagen, dass Schanelek so ein bisschen die sprödeste vielleicht von diesen Berliner Schule-Regisseur ist und ist sie dann, weil das höre ich so ein bisschen bei dir raus und eigentlich auch ein bisschen bei dir, Jan-Erik, deswegen für euch auch so die interessanteste oder die ihr am liebsten mögt?
Ja, ich weiß nicht, ich bin schon ein Angela Schanelek-Fan auf jeden Fall. Witzigerweise, mein Freund, der mir damals diese DVDs geschickt hat, die mich dann auf die Spur der Berliner Schule gestoßen hat, mag Angela Schanelek überhaupt nicht. So, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, die meisten Leute, die ich kenne, die Filme von ihr gesehen haben, entweder sie mögen sie oder sie mögen sie nicht. Es gibt relativ wenig zwischen so Grautöne sozusagen dann halt. Wenn ich ihre Filme unterrichte, zum Beispiel ich unterrichte Marseille ist der Film, den ich am meisten unterrichte habe, den ich schon also absolut super toll finde. Meine amerikanischen Studenten hier im Mittelwesten können im Endeffekt damit relativ viel anfangen, aber man muss sich die Zeit nehmen, den Film, ich sag mal, sich den Film atmen zu lassen, also auch pädagogisch gesehen, wenn man über den Film redet mit den Studenten und denen Sachen erklärt und sie dazu bekommt, über bestimmte Dinge nachzudenken. Sie sind schon davon fasziniert, dass das, also wie du auch gesagt hast, es ist schon ein Kino, Schanelex, das auf vielerlei Hinsicht radikal anders ist, als was die meisten Leute gewohnt sind, wenn sie ins Kino gehen oder was sie von einem Film erwarten. Aber es ist halt keine Avantgarde, ne? Also es ist halt noch immer, es gibt Figuren, es gibt eine Erzählung, die zwar vielleicht reduziert ist, aber es ist jetzt nicht irgendwie nur noch Farben und Töne und weiß der Henker was irgendwie, ne? Wo man dann nur noch in irgendwelchen surrealistischen Träumen verloren geht oder sowas, ne? Also man kann schon noch die Welten ja erkennen, man ist ja verortet, man ist in realen Welten. Sie arbeitet, glaube ich, so an diesem Limit halt sowas. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Thema, oder weiß nicht, Thema ist vielleicht das falsche Wort, aber ich glaube, das ist für alle ihre Filme der Fall. Das macht, glaube ich, auch ihr Werk relativ konsistent, ja, so innerlich abgeschlossen sozusagen. Und ich würde mal sagen, dass Christian Petzolds Filme sind in dem Sinne schon durchaus ganz anders. Ich glaube, die geben dir den Haken, den du ja gerade erwähnt hast, ja viel mehr halt sowas, ne? Weil es halt durch das Genre-Kino, es gibt da ja schon auch, ich sag mal, ein bisschen Action hier und da, es werden ja irgendwie, es sterben mal Leute oder es wird Betrug gemacht oder es gibt irgendwie auch mal eine Action-Szene wie das Ende in innere Sicherheit und so weiter und so fort, halt sowas, ne? Wo da kann man sich ein bisschen mehr dran festhalten sozusagen, was ja eigentlich auch ein bisschen das ist, was Genre-Kino ausmacht, dass es da halt bestimmte Bezugspunkte gibt, die man als Zuschauer erwartet und die werden erfüllt. Und das hilft einem einmal dann ein bisschen. Und auch wenn Christian das ja dann immer wieder unterwandert, halt, weil er ja selber auch so sagt, hat er oftmals gesagt, dass er findet, dass man ja eigentlich in Deutschland kein Genre-Kino machen kann. Er hat sich da natürlich auf das Kino und nicht auf das Fernsehen bezogen. Weil Genre aus seiner Sichtweise Nachbarschaften braucht. In anderen Worten, es braucht viele Filme, so dass dann die Zuschauer genau wissen, was man auch erwarten kann dann halt, ne? Also jetzt, wir haben hier in Amerika jetzt Halloween diesen Monat und natürlich sind alle Kinos wieder voll mit den letzten Horrorfilmen halt sowas, ne? Und keiner geht in diese Horrorfilme rein, nicht wissend, was passieren wird. Und wie das Ende ist. Wir wissen alle genau, was passieren wird und trotzdem sind die populär halt, ne? Und das ist was Genre ausmacht, glaube ich. Und ich glaube, Christian macht halt so dieses Kino, wo er so Genre-Versatzstücke nimmt, die man auch durchaus wahrnehmen kann in seinen Filmen. Er erzählt sie aber dann nicht aus bis zur letzten Konsequenz dann halt, ne? Sondern es sind halt so Gesten. Und dann aber sagt er halt auch, naja, aber ich kann da jetzt nicht so ohne weiteres die Geste einfach eins zu eins verarbeiten dann halt, ne? Und ich glaube, Schanelek hat damit vielleicht am wenigsten am Hut, ne? Das ist dann in dem Sinne vielleicht am singulärsten von dem Berliner Schulefilmmacher.
Ja, sie sticht da auf jeden Fall schon auch raus, merkt man auch auf jeden Fall, wenn man sich nicht so doll auskennt. Aber ja, lass uns sie doch mal abgleichen mit Christian Petzold. Von ihm haben wir, ich weiß gar nicht, ob ich am Anfang, also wir reden über Plätze in Städten von Angela Schanelek, Jella von 2007 von Christian Petzold und dann noch Western von Valeska Griesebach von 2017. Jella von Christian Petzold ist ein Film, der auch damit anfängt, dass so eine Art von Beziehung zerbricht. Es geht um Jella und ihren Mann Ben und der scheint gewalttätig zu sein und sie zu verfolgen. Sie hat jetzt, es ist in Ostdeutschland, in Wittenberge, genau, geht das los, und sie hat einen neuen Job oder die Aussicht auf einen neuen Job in Hannover, und will dahin, ist nochmal kurz bei ihrem Vater, der steckt ihr nochmal Bargeld in so ein Bündel Geldscheine. Das hat was sehr vom Genrefilm, finde ich, irgendwie so mit dem Bündel Geldscheine, mit dem man erstmal in den Westen dann fährt. Und ihr Mann, ihr Ex-Mann steht vor der Tür, und das ist so eine bedrohliche Situation. Sie will ja eigentlich gerade zum Bahnhof, und er sagt, lass mich dich doch noch einmal zum Bahnhof fahren, wenigstens. Und sie willigt ein. Sie hat auch so eine einstweilige Verfügung eigentlich, dass er sich ihr nicht nähern darf. Und die fahren dann tatsächlich los, und dann gibt es aber so einen Streit im Auto, und er reißt das Lenkrad nach links, und die fliegen über so eine Brücke rüber. Scheint zu ertrinken, aber es passiert am Anfang des Films, denken wir das zumindest nicht. Sie kann sich ans Ufer retten, er auch. Und sie haut dann aber einfach, anstatt ihm zu helfen oder so, ab nach Hannover, um dieser Arbeit nachzugehen. Ich fand das ganz witzig, weil einer der Filme, den du geschickt bekommen hattest, Bungalow, hatte ich mir auch jetzt nochmal in der Vorbereitung angeschaut. Und der fängt ja auch so an, dass dieser Soldat die machen kurz Pause bei McDonald's oder sowas, er setzt sich dahin, die anderen fahren alle weg, und er geht einfach nach Hause. Und ich fand das immer auch ganz cool in diesem Berliner Schule-Film, was ja auf diesen Zwischenraum öffnet, diese Idee, jemand macht es jetzt doch mal anders, als man es denken würde, sondern jemand bleibt jetzt einfach mal da, der bleibt jetzt einfach mal sitzen bei McDonald's, und alle anderen fahren weg, und dann gucken wir mal, was sich daraus für eine Geschichte entspinnt. Und deswegen hier, als ich diesen Film gesehen habe, habe ich mich auch richtig gefreut, als sie diesen Typ da liegen lässt und einfach weitergeht, um diesen Job wahrzunehmen, ja. Wo wir dann natürlich aber merken, Moment, was ist hier eigentlich los? Also sie soll dann diesen Job da anfangen in der Buchhaltung, dann hat sie diesen Job doch nicht. Dieser Chef wurde mittlerweile eigentlich schon gefeuert, der will sie dann doch haben. Dann merkt sie, der will sich eigentlich nur an sie ranschmeißen. Die ganze Zeit ist das so eine Begegnung mit irgendwelchen weiteren schmierigen Typen. Sie trifft dann auf einen von David Striesow gespielten so Private Equity Typ, der so Firmen, die insolvent gehen, quasi nochmal Kredite gewährt und dadurch die aber erpressen kann eigentlich. Und mit dem reist sie dann rum, und an den hält sie sich dann. Und wir merken dann halt, ich spoiler das jetzt mal kurz, also für alle, die das noch sehen wollen, jetzt mal kurz weghören, auch wenn wir da später wahrscheinlich noch mal drauf zu sprechen kommen. Am Ende merken wir, oder beziehungsweise, dass dieser Film tatsächlich einen Twist auf narrativer Ebene hat, der uns relativ nahegelegt wird, nämlich dass sie eigentlich doch gestorben sind in diesem Unfall, und dass diese Zwischenwelt, die sich eben da in diesem Hannoveraner Hotel abspielt mit diesen ganzen Deals und so weiter, dass das eventuell nur ein Traum war oder eine andere Realität, oder wie Petzold das, glaube ich, selber gesagt hast und was, glaube ich, von euch auch schon angesprochen wurde, dass es nicht so eine Art Flashback ist, sondern so eine Art Flashforward, also dass sie jetzt kurz vor ihrem Ableben das Leben sieht, das sie eventuell hätte haben können. Aber wir merken dann eigentlich erst, als es uns der Film noch mal stärker erklärt wird, vielleicht wie in so einem Haken, der uns hier gegeben wird, um das Gesehene darin aufzuhängen, dass dann alles Sinn ergibt, oder nee, dass kleinere Details, kleinere Beobachtungen auf einmal einen anderen Sinn bekommen. Zum Beispiel, dass immer wieder die gleichen Zahlen genannt werden oder dass immer wieder Geldbündel von einer Person zur anderen wandern, dass es immer so einen Umschlag mit Dokumenten gibt, wie den ihr Ex-Mann ihr am Anfang im Auto auf den Schoß geworfen hat, und dass sie die ganze Zeit das gleiche Kleid anhat und sowas. Also da merken wir dann so ein bisschen, da wird so ein bisschen eine Art detektivisches Denken dann im Nachhinein angeregt. Ich fand aber erstmal ganz abseitig davon, in diesem Film spannend diese Welt, die da aufgemacht wird, dieser komische Geldfluss, diese Gespräche in diesen Firmen, und dieses seltsame, diese Geborgenheit eigentlich, die sie entwickelt zu diesem neuen Mann in dieser Arbeitsbeziehung aber eigentlich, ne, die so seltsam untypisch ist, und was daraus eigentlich so entsteht, das fand ich ganz spannend. Aber vielleicht, Marco, vielleicht sagst du erstmal, was du so zu diesem Film und zu Petzold zu sagen hast, denn das ist jetzt anders als bei Schandelek, ne? Also hier haben wir eine klarere Handlungsstruktur, auch wenn auch geraucht wird und sich auf die Stadt angeguckt wird und sowas, ist es schon so, dass unterschiedliche Sachen hintereinander passieren und am Ende auch zu einem Ende geführt werden.
Ja, und der Film ist ja auch wie im Prinzip alle Petzold-Filme basierend oder im Gespräch mit anderen Filmen der Filmgeschichte, also in diesem Fall Carnival of Souls von 1962 von Herc Harvey, ein amerikanischer B- oder C-Horrorfilm, der im Mittelwesten stattfindet, und aber auch ganz wichtig, halt der zweite Film, der Jella zugrunde liegt, ist Harun Farrokis Dokumentar-Essay-Film Ohne Risiko, wo Farocki in der Tat für 50 Minuten, also für längere Zeit, aber der Film ist so circa 50 Minuten lang, eine Venture Capital Verhandlung dokumentieren durfte, also dem beisitzen konnte. Und Petzold sozusagen nimmt diese zwei Filme, ne, und nimmt, also teilweise, wenn man sich Faroukis Film anguckt, dann nimmt er 1:1 Gesprächsfetzen auf und tut sie in seinen Dialog dann rein für Jella. Und insofern haben wir dann halt ein klassisches Genre-Kino und, wie du ja vorhin auch schon gesagt hast, so diese essayistische Sache, die halt in diesen Berliner Schulfilmen oftmals drin ist. Die ja oftmals nicht im Einklang mit Genre-Kino steht, ne? Es gibt eine Tension, eine Spannung zwischen diesen. Was das Resultat ist dann aber, glaube ich, schon. Also ich finde, dass Jella einer der Petzolds besten Filmen ist. Ich mag auch extrem gerne Transit. Ich bin ein Petzold-Fan, davon abgesehen, aber Barbara, Transit und Jella sind meiner Meinung nach schon ganz klasse. Mhm. Aber man hat halt einen Plot halt einfach und man fiebert auch mit sozusagen, weil die Jella halt von Nina Hoss gespielt ja auch eine Figur, ein Charakter ist, der mit dem man mitgehen kann. Halt, sie ist sympathisch, sie ist schlau, zusammen halt. Man hat nicht das Gefühl, dass sie irgendwie spinnt oder sowas, ne? Und sie ist in dieser Männerwelt, neoliberalen kapitalistischen Männerwelt aus dem Osten kommend und versucht halt ein Leben für sich aufzubauen. Ja. Und die Frage ist, schafft sie es dann halt? Und die Tragik ist ja dann halt auch wieder Spoiler Alert, dass sie es halt in der Tat nicht schafft und vielleicht sogar auf einer gewissen Art und Weise ja unbeabsichtigt selbst verantwortlich für das Scheitern ist, wenn man das so sagen kann, in diesem Flash Forward, wenn es dann ein Flash Forward ist, der die 80 Minuten des Filmes dann ausmachen sozusagen.
Ja, aber stimmt, wir haben sie als Frauen aus Deutschland in dieser Männerwelt in Hannover, ist so witzig, weil ich werde so ein bisschen an meine Mutter erinnert, weil die auch nämlich für so eine Firma in Hannover dann auch aus dem Osten kommend halt auch dann so gearbeitet hat und das fand ich dann auch so ganz interessant, gerade als Rückblicksort, aber stimmt, das ist halt auch noch, wird drin verhandelt und es ist auch, finde ich, total in Form über ein Film über Sexismus und Misogynie, aber nicht nur, ich finde eher, gerade weil sie so geisterhaft, und es geht ja auch, ne, das ist ein Teil der Gespenster Trilogie, ne, von Petzold und er wird ja auch immer so als Gespensterfilmmacher bezeichnet und das ist halt hier ganz interessant, ne, dass nicht so ganz klar ist, gerade diese David Striso-Figur, was genau ist eigentlich mit dem, ne, und mit ihrem Ex-Mann, ja.
Ich finde das tatsächlich dann auch noch, um darauf nochmal zurückzukommen, ganz faszinierend, ich habe jetzt tatsächlich auch noch mal eine größere Anerkennung, auch wenn ich immer noch sagen würde, dass ich Schandelecks Filmografie fast noch ein wenig mehr schätze, aber meine Faszination zu Christian Petzold ist definitiv, während ich mich vor den Podcast vorbereitet habe, am meisten gestiegen. Ich finde zum Beispiel, wie er hier Genrefragmente als fast dekonstruktives Instrument verwendet, um sich analytisch mit dieser Welt zu beschäftigen, die er dort aufmacht, ist wirklich enorm faszinierend, weil das auch eine große Aussagekraft entfaltet. Also er nimmt diese Genre-Elemente, lässt die dann in Räumen stattfinden, in denen sie vorher noch nie wirklich stattgefunden haben, belässt es dann eigentlich häufig bei der Andeutung, da geht es ja dann Sequenzen wie Jella von ihrem Ex-Mann heimgesucht wird, sie fällt in die Arme von Striso und dann schneiden wir zurück in den Gang und er steht nicht mehr da. Es ist, also solche Elemente, die baut er ja dann immer wieder ein und das passiert in Räumen, in denen sowas normalerweise im Kino nicht stattfinden würde und man fragt sich, warum findet das hier eigentlich gerade statt, was soll das eigentlich, was wird uns dann vielleicht auch über diese Welt des Venture-Kapitals oder generell des Kapitalismus eigentlich gesagt, also ist der Kapitalismus nicht generell geprägt von einer permanenten Heimsuchung, als Individuum muss man sich permanent irgendwie verwandeln, es gibt Wiederholungsstrukturen, es gibt so Heimsuchungsstrukturen, es gibt permanentes Wiedergängertum in diesem, auch in diesem Scheitern in irgendeiner Form es zu schaffen, und ich finde, hier nicht die Idee eigentlich von Petzold mit Genre die Gesellschaft oder ein ökonomisches System zu dekonstruieren, statt einfach nur das Genre an sich zu dekonstruieren, eine wahnsinnig interessante Weiterentwicklung. Auch die Interaktion mit dem Dokumentarfilm von Farocki fand ich auch sehr faszinierend. Da gibt es ja dann auch diese Szenen zwischen Striso und Jella im Auto, wo sie sich darauf dieses Treffen vorbereiten. Dann erzählt er ihr, es gibt so bestimmte Gesten, die man macht. Man lehnt sich dann zurück oder man tut so, als würde man sich etwas zuflüstern. Und das ist wirklich eine sehr, sehr interessante kapitalismuskritische Zusammenarbeit zwischen Dokumentarfilm und Spielfilm, die hier eigentlich passiert, sowohl innerhalb des Films als auch zwischen den beiden Filmen von Farocki und Petzold eigentlich. Und ich finde, dass einfach diese Ebene erstmal wirklich enorm faszinierend. Man hat ja auch den Eindruck, dass dieses Heimsuchungsmotiv sich auch auf der Tonebene fortsetzt. Gerade wenn man sich hier diese Klangteppiche anguckt, die immer wieder eingespielt werden, oder wenn man sich auch diese Inszenierung von Wind eigentlich anguckt, das hat nicht nur vielleicht irgendwie Anklänge an sowas wie den Satz von Griffith, im heutigen Film gibt es keinen Wind mehr in den Bäumen und so weiter, sondern das hat auch wirklich was von einer Heimsuchung, als würde da auf einmal so eine neue Bewegung irgendwie in die Welt kommen, vielleicht wieder die Vergangenheit, die wieder in die Gegenwart eigentlich eintritt und so ein bisschen wieder den Weg in die Zukunft verbaut. Also wir sehen dann aber eigentlich wiederum im Film die Zukunft, in die der Weg aber verbaut ist eigentlich, was ja auch schon wieder fast so eine anmaßende Geste ist, dass man sagt, diese Zukunft ist nicht möglich für Jella, aber ich inszeniere sie trotzdem. Nur um dann halt wieder zu zeigen, das ist eben aber auch eine Zukunft, die nicht möglich ist.
Wo ich drüber nachdenken muss, ist gerade, wo du sagst, was ich so cool finde, aber ist, also du hast ja die Genre-Elemente erwähnt. Das ist ja einerseits auch witzig gemacht, dass sie natürlich diese großen Deals machen, um dann diese Unternehmen rauszuhauen. Und dann am Ende kriegt er immer noch Geld zugesteckt, so bestechungsmäßig. Das ist ja so billig gemacht eigentlich. Also wisst ihr eigentlich, das Verbrechen ist ja oft was. Nicht mal, dass die da verarschen, sondern ist ja einfach dieses ganze System, wie das funktioniert, dass man so riesige Geldmengen und irgendwelche sinnlosen Ideen dann reinpumpt und irgendwer zwackt sich das dann ab. Das ist ja eigentlich das Verbrechen und nicht, dass jemand am Ende nochmal irgendwie 2000 Mark in so einem Umschlag oder sowas zugesteckt bekommt. Aber das finde ich halt witzig so gemacht, dass die dann immer gucken und sich denkt, was machen die denn eigentlich da? Aber das eigentliche Verbrecherische ist unter anderem halt so diese Praxis an sich wieder, würde ich sagen, vor allem wieder im großen Stil halt versucht wird, da Geld zu vermehren und auf dem Rücken von wem. Und die andere Sache, die ich gut finde und die schon auch die Arbeitswelt gut beschreibt, finde ich hier, und das ist mir jetzt erst durch deine Ausführung aufgefallen, ist, dass es kein Außen mehr gibt. Also in einem normalen deutschen Film wäre es so, dass er das zwar alles macht, und wenn sie ihn dann fragt, warum machst du das, dann würde er sagen, weil mein Vater schwer krank ist und im Krankenhaus liegt, dafür brauche ich das Geld.
Ja, ja.
Aber er sagt zu ihr, naja, es gibt jetzt so ein neues Startup, die haben so eine kleine Schraube entwickelt, damit kann man Bohrtürme vor dem Ausfall schützen, und wenn wir das wiederum verkaufen, dann können wir irgendwie 800.000 Euro machen. Und das finde ich so gut gemacht in diesem Film, dass natürlich, was er will, ist auch nur das Gleiche wie das, was er eigentlich schon macht, nämlich halt irgendwelche Sachen an irgendwelche Leute anzudrehen und die eigentlich übers Ohr zu hauen. Das finde ich irgendwie ganz cool. Dadurch wird dieses seltsam, also dass wir uns hier in so einem komischen Traum befinden, kann man nicht einerseits sagen, das wäre eventuell ein Weg für Jella raus aus Wittenberge, und jetzt kriegen wir es mal gezeigt, aber andererseits ist das so ein, ja, man ist so im System drin und es gibt überhaupt nicht mehr, wie, ich weiß nicht, wo ist es bei Aristoteles oder sowas, wo immer gesagt wird, am Ende, oder eventuell auch Platon, am Ende wollen wir immer dann doch die Glückseligkeit. Also das ist, glaube ich, das, was wir dann ganz am Ende wollen, ich glaube Aristoteles, und alles andere ist eigentlich nur so Mittel zum Zweck eigentlich. Aber hier gibt's selbst das, gibt's schon gar nicht mehr. Es gibt irgendwie, hat man das Gefühl, so nichts, was hier überhaupt erreicht werden soll, dadurch, dass man sich in dieses System eigentlich begibt. Und das finde ich irgendwie ganz schön gezeichnet.
Und das David Striso ist dann auch. Ja eigentlich auch, nur ganz kurz, also ich fand das dann auch sehr interessant, dass Striso dann eigentlich zu so einer Wiedergängerfigur von Jellas Ehemann wird. Man könnte ja auch fast sagen, in der Szene, wo der Ehemann im Hotelflur steht und verschwindet, vielleicht ist er einfach nur gespenstisch in die David Striso-Figur gefahren und hat sich jetzt in ihm sozusagen wiederholt, weil in dieser Szene musste ich auch eigentlich fast lachen, wie dann eigentlich genau das, was der Ehemann geplant hat, was schon längst gescheitert ist, von dem wir als Publikum wissen, dass so etwas zum Scheitern verurteilt ist, sich einfach nochmal ganz genauso nur an einem anderen Ort,
stimmt, vielleicht er will ja auch anderen, wieder
anders aussehenden Person wiederholt. Ja.
Ja, der Film wird ja, also man könnte ja, um das zusammenzufassen, den Film könnte man ja als Traumarbeit sozusagen verstehen, und zwar dann im Deleuzischen Sinne und nicht im Deleuze hat ja gesagt über Freud, dass Freuds Genialität war, das Unterbewusstsein erfunden zu haben, aber sein Fehler war gewesen, das Unterbewusstsein als Theater und nicht als Fabrik zu verstehen, in anderen Worten als Repräsentation und nicht als Produktion. Und in Jella, wir sehen ja also der Film stellt ja im Endeffekt dar, wie ihr Unterbewusstsein mit dem Material ihrer Realität arbeitet und Szenen baut sozusagen. Und die werden ja dann immer wieder erneuert. Ist schon fast wie in Videogames, wo man dann von Level zu Level kommt, ne? Und dann jedes Level wird dann wieder in das nächste mit eingebaut. So dass dann halt, sagen wir mal, David Strizos Charakter Philipp wird ja sozusagen aus Jellas Ex-Ehemann Ben zusammengebaut. Für mich eine der schönsten Szenen im Film ist der Moment, wo sie da in diesen Elbenauen sind. Er ist mal wieder kurz ausgeflippt für einen Moment halt. So diese männliche Gewalt scheint ja auch immer wieder durch, dann halt auch auch in ihm. Und aber dann kommt dann sozusagen die Liebesszene, guck dir das doch mal an, und er gibt ihr sein schwarzes Notizbuch, wo er dann halt seinen Traum von dieser Bohrfirma und sowas, ne, was ja dann auch eine Wiederkehrung der Anfangsszene ist, wo Ben ihr ja auch im Auto die Mappe gibt, und das, guck dir das doch mal an, ne, sagt er ja auch in dem Moment, wo sein Plan halt ist, hier ist was ich jetzt vorhabe, dieser Flughafen und so weiter und so fort. Also sie nimmt ja alles im Prinzip in ihren Traum auf. Und was für mich das extrem Kluge ist, und ich weiß, dass teilweise für manche Kritiker oder Zuschauer Petzold einfach zu klug ist als Filmemacher, halt zu intellektuell, zu verkopft, aber ich mag es halt extrem gerne, weil er meiner Meinung nach meistens eine ziemlich gute Balance hält zwischen dieser Klugheit und dann trotzdem dieser Genre-Verspieltheit oder diese, dass man halt auch Schauwerte hat sozusagen, dass man mitgeht mit dem Film. Petzold hat ja in irgendeinem Interview, mehreren Interviews gesagt, dass wir heute, damals in den Nullerjahren, keine Bilder für den neuen Kapitalismus haben. Wir kriegen noch immer die Bilder vorgesetzt, die eigentlich filmhistorisch gesehen aus dem Film Noir kommen, aus den Crime-Filmen von den 30ern, 40ern, mit Männlichkeit, die, ne, irgendwie so schwergewichtige, anzugtragende, zigarettenrauchende, nicht sehr attraktive Männer, die das machen. Oder wenn man dann auch, sagen wir mal, so Fritz Langs Mabuse, halt so der Mastermind, der Strippenzieher im Hintergrund, wo es und hier in Jella gibt das ja alles nicht. Die Leute sind ja alle mal, ich sag mal, attraktiv, sage ich jetzt einfach mal, vom Körperbau, die pflegen sich, die machen alle Yoga und essen gut und so weiter, ne? Und es gibt dann, also so hat das Petzold auch beschrieben, ne? Und es gibt dann halt auch kein Outside mehr, wie du das gerade gesagt hast. Das Outside war früher ja immer dieser Mastermind gewesen, ne? Der Evil in the Background, den wir dann eventuell, wir lernen ihn so langsam kennen, und er wird dann auch irgendwann natürlich geschnappt. Hier gibt es das gar nicht. Und das sieht man sehr schön in Farocchis Dokumentar-Essay-Film. Wenn die dann am Ende, nachdem die Verhandlungen vorüber ist, da gehen die alle zum Italiener essen. Und da sagt dann einer, ja, ganz am Ende, ist es nicht seltsam, wir wissen von vornherein, was am Ende hinauskommen muss, und trotzdem gehen wir für eine Woche oder zwei Wochen oder was auch immer, müssen wir das verhandeln dann halt. Also in anderen Worten, die wissen von vornherein, was das Resultat sein wird. Sie müssen aber trotzdem verhandeln, um zum Resultat hinzukommen. Also in anderen Worten, die können nicht von vornherein sagen, okay, lass uns einfach das Resultat haben und dann gehen wir Ferien dann halt sozusagen. Und ich glaube, das, was für Petzold sehr attraktiv ist an dieser Insight, ist, dass es dann halt es hat was Performatives, was Spielerisches halt sowas. Und dass man halt man muss mit den Versatzstücken des Genres des Venture-Kapitalisten arbeiten. Und zwar auch die Venture-Kapitalisten selber müssen das machen. Die können nicht einfach sagen, okay, wir können uns das auch ganz auch sparen, und wir wissen, ihr müsst uns 35% geben. Ne, was soll das Ganze verhandeln? Und das habe ich versucht in meiner Argumentation mit Jella, über Jella ein bisschen herauszuarbeiten, dass halt Jella im Endeffekt meiner Meinung nach in der Tat, ihr macht das ganze Spaß halt im Endeffekt halt auch dann. Es ist nicht nur, dass sie das Geld will, sondern dass sie ist gut. Also das wird ja, sie wird ja unterschätzt von Philipp, sie wurde sicherlich unterschätzt von Ben, sie wird unterschätzt von allen Männern, wie das so üblich ist halt, und sie beweist ja aber dann ganz schnell, wie klug sie ist und dass sie Sachen sieht in den Bilanzen, die Philipp nicht sieht, die und die Gegenpartei nicht wollte nicht, dass sie sichtbar sind, aber sie ist halt so schlau. Und man sieht ja dann auch in einem Moment, wo sie dann auch so lacht, halt sowas, ne, wo Philipp dann sagt ja dann auch, das macht ihr Spaß, und Nina Hoss stellt das ja dann auch so dar, so man, ich glaube, das ist so richtig glaubwürdig dann, dass sie dann halt so ihr ganzer Körper, der ja oftmals sonst ein bisschen in sich zusammengedrungen ist, weil sie ja in diesem seltsamen Zustand ist, aber der geht ja so richtig auf wie die Sonne sozusagen, und dann sagt, ja, das macht mir auch Spaß halt, ne? Und ich glaube, das ist eine ziemlich starke Komponente des Films, wo der Film auch wirklich was zeigt über diese Art von ökonomischen Prozessen, die vielleicht so gar noch nicht, also ich kenne nicht viele Filme, die das so richtig so dargestellt haben. Und ich glaube, das ist schon ziemlich spannend und auch wichtig, das mal so gesehen zu haben.
Mhm. Ja, da lässt sich bestimmt viel reinlesen, noch über die Beziehung, eben über dieses Einsetzen einmal von dem Geld, dann diese Rendite, dann das, was dann noch da im Hintergrund abläuft. Und was mir auch noch so einfällt, ist, dass der Film, also gerade durch diesen Ausweg dann, und dann am Ende investieren, also unser Traum ist dann, wir investieren dann nochmal zusammen, nochmal in irgendwas anderes. Also das, was wir schon in der Arbeit machen, machen wir dann auch in der Freizeit nochmal in diesen Bohrer. Das ist sowas, finde ich, was nochmal anders zeigt, wie das kapitalisierte Subjekt nicht nur so eine Ich-AG werden muss, also wir müssen nicht nur alle ständig erreichbar sein, unseren Körper noch fit halten, weil die Sozialsysteme abgebaut werden und so weiter, jetzt noch am besten ein bisschen Sport machen, weil es wird jetzt kalt wegen der Gaskrise und so weiter, sondern auch noch investieren irgendwo. Also das finde ich auch noch so interessant, weil das ist ja auch was auch, so wie ich das in der Kindheit noch mitbekommen hatte, auch so in den 90ern so stark wurde und dann Anfang 2000ern, dass alle so Aktien auf einmal überall hatten, ne? Also dass dann noch mit diesen Telekom-Aktien, die doch dann irgendwie auch so geplatzt sind, und dann gab es diese Aktienblase und keine Ahnung was. Also irgendwann gab es auch diesen richtigen Run. So alle müssen auch ihr privates Vermögen jetzt nochmal irgendwo investieren. Das haben wir jetzt gerade wieder, eine Erstarkung dessen mit den ganzen Bitcoins, ETFs und sowas, aber das finde ich auch nochmal interessant. Das ist hier auch so ein bisschen angelegt, finde ich, so auch diese Frage vielleicht für Sie als Frau, was ist denn jetzt dieses zukünftige Leben? Ist es eine Unabhängigkeit von den Männern, aber ganz kommt sie da nicht raus, weil sie auch das Lob von ihm immer wieder braucht, und wie könnte eine finanzielle Unabhängigkeit auch aussehen oder so, ne? Das finde ich irgendwie ganz interessant, wie das hier aufgemacht ist, ja. Wie würdest du vielleicht sagen, welche Rolle, auch wenn wir schon viel über ihn geredet haben, spielt Petzold in dieser Berliner Schule-Bewegung? Ist Jella ein typischer Film für ihn? Also ich habe jetzt auch Transit gesehen, ich habe Undine geschaut, bin auch sehr interessiert. Er hat ja viele Filme, und ich würde sagen, das ist wahrscheinlich was eh in der Berliner Schule vielleicht stärker ausgeprägt ist als in anderen Strömungen. Zumindest wenn ich so von außen drauf schaue, ist es oft Frauen in den Hauptrollen sind. Und bei Petzold ist es ja ganz stark, dass die Filme auch nach den Frauen oft benannt sind tatsächlich.
Ja, ich glaube, Petzold ist einer der größten Regisseure, wenn es darum geht, Frauen darzustellen. Dann halt, also man, so Fassbender war natürlich auch ganz klasse, oder Pedro Almodóvar, oder es gibt ein paar andere, aber und es ist dann auch in Petzold ist jetzt nicht heterosexuell und so weiter, dann halt, das ist eigentlich eher außergewöhnlich, dass ein männlicher heterosexueller Filmemacher eigentlich fast in allen Filmen eine Frau als Hauptfigur hat. Petzold hat mal gesagt, dass er das macht, weil er nicht zu biografisch werden will, halt. Also er braucht diese Differenz, diese Erfahrungsdifferenz, die er in seine Filme einbaut, dadurch, dass er halt, weil er ja sonst, wenn man sich seine Filme anguckt und man sich auch mit seiner Biografie beschäftigt, dann sieht man schon, wie in allen Filmen immer wieder seine eigenen Fables reinkommen, dann halt um biografischen Bezüge, aber er will das deswegen machen, ne? Und wenn man dann auch noch in Barbara, dem Film, der ja 1980 in Ostdeutschland spielt, und es ja darum geht, dass die Barbara auch wieder von Nina Hoss gespielt, als extrem kluge Ärztin einen Ausreiseantrag gestellt hat und dadurch dann irgendwie in die Provinz versetzt worden ist, weil die DDR sie ja nicht ins Gefängnis stecken konnte, sie brauchten Ärzte und so weiter. Und da geht's auch wieder um ähnliche Themen, wie es in Jella geht und auch in Jericho, der von 2008 ist, und zwar immer wieder dieses Verhältnis zwischen ich sag mal, dem quote-unquote guten Leben, kapitalistischen guten Leben und der Unmöglichkeit dessen oder was man aufgeben muss, ne? um dieses angeblich gute Leben genießen zu können. Und in Barbara gibt es ja diesen Moment zum Beispiel, wo ihr westdeutscher Freund, der immer mal wieder rüberkommt und ihr Zigaretten gibt und so weiter und so fort, der sagt ja, wenn du mal drüben bist, dann brauchst du nicht mehr zu arbeiten. Das ist der Moment, wo sie komplett Interesse verliert, nach Westdeutschland zu gehen, weil sie ihre Identität übers Arbeiten, also sie ist eine exzellente Ärztin, ne? Und ihre Identität hat viel mit dem Arbeiten zu tun. Und sie schickt dann am Ende so diese zweite weibliche Figur als eine 16-jähriges Mädchen, das vom Staat gedrangsalt wird und so auch mit Gewalt, und sie lässt sie dann entkommen, was dann natürlich auch eine zweideutige Aktion ist, weil Barbara weiß, dass halt in Westdeutschland für Frauen es ist auch nicht das Paradies ist sozusagen. Aber ich würde sagen, dass Petzold innerhalb der Berliner Schule jetzt nicht der typischste Filmemacher ist in dem Sinne, sondern halt einfach derjenige, der es geschafft hat, produktionstechnisch durchzusetzen. Ne? Er ist der einzige von den ganzen, der im Prinzip jedes Jahr oder alle zwei Jahre einen Film machen kann. Wogegen
das wollte ich auch sagen, ne? Das fällt sehr auf, dass er wirklich sehr regelmäßig rauskommt. Ja.
Genau, und er hat auch, also er spricht auch, wenn man mit ihm drüber spricht, ne, er sagt dann oftmals, sein Traum war immer gewesen, so wie ein klassischen Hollywood-Kino der 30er, 40er, 50er Jahre, The Factory, wo man morgens um 8 oder 9 Uhr zur Arbeit geht, um 5 Uhr ist man fertig, und so macht er das wohl auch mit seinen Filmen. Und dann, ne, du weißt, du kriegst jedes zweite Jahr kriegst einen Film oder jedes 18 Monate oder sowas. Und wenn man sich jetzt mal andere Filmografien anguckt, wie zum Beispiel, ja, Valeska Griesebach, ne? Also ihr letzter Film, gut, Western, der wurde 2017, und sie arbeitet an einem Film, aber mal gucken, wann der rauskommt. Und davor Sehnsucht, ne? Das war 2006 gewesen. Christoph Hochhäusler hat jetzt hat gerade einen Film fertig gedreht, und er hat wohl einen anderen Film, der auch schon die Finanzierung steht, aber sein letzter Film ist von 2014. Also ich meine, das sind ja unglaubliche Zwischenräume. Auch Thomas Arstein, sein letzter Film, Helle Nächte 2017. Mal gucken, wann jetzt dieser nächste Film rauskommt. Ne? Mhm. Das ist dieses Fehlen an Kontinuität macht sich natürlich bemerkbar sowohl in der Rezeption, wie ihr ja vorhin gesagt habt, dass von eurer Wahrnehmung die meisten Leute gar nichts mit Berliner Schule anfangen können, weil sie auch sozusagen nach 2010, 12, 13 nicht mehr so viele Filme machen konnten dann halt. Und man kann sich natürlich Gedanken darüber machen, warum das ist. Hat das mit den Filmen selber zu tun? Ist es denen ihre Schuld sozusagen? Oder hat das was mit der deutschen Filmindustrie in Anführungszeichen zu tun? Petzold ist derjenige, der am meisten industriell arbeitet sozusagen dann halt, ne? Indem er hat ja auch sein Team immer, er hat denselben Kameramann, Hans Fromm mit Bettina Böhler als Cutterin. Er hat ja dann auch oftmals dieselben Schauspieler, also sei es jetzt Nina Hoss oder jetzt in den letzten Filmen, wie heißt
Franz
sie? Franz Rogowski, ne? Oder das ist halt Fürmann, auch wieder bei den anderen nicht gefallen. Benno Fürmann, auch in den Nebenrollen, also mal Matthias Brandt natürlich durch die Polizeirufilme und in Transit, oder Barbara Auer, mit der er schon öfters auch vorher gearbeitet hat. Also er hat da auch die Leute, die für ihn auch so die Musik machen. So, er hat ein ganzes Team sozusagen, das immer mit ihm arbeitet und das denselben Produzenten vom ersten Film an, ne, so von Pilotinnen an, hat immer Körner Weber das produziert, ne? Und das hat sicherlich viel damit zu tun. Und dann natürlich der Einfluss von Farocki halt, ne, der ja leider viel zu früh gestorben ist, aber halt für all diese Jahre haben die ja auch dieses sehr eigene Verhältnis gehabt als Freunde, ehemaliger Lehrer, Studentenverhältnis, der dann immer wieder halt auch die Drehbücher gelesen hat, darauf Einfluss gehabt hat, ne, und also so diese Fähigkeit, regelmäßig zu produzieren in einer gewissen Struktur, die halt einfach existiert und auf die man vertrauen kann, ne? Das hat sicherlich viel für ihn und das setzt ihn ab von den anderen Filmemachern, ohne Frage dann halt, ne?
Total, ja, witzig, dass man es fast so sehen könnte, dass diese Strömung selbst sich verhält wie so ein Film der Berliner Schule, ne, wo mal was passiert und dann wird wieder viel irgendwie sinniert und durch diese seltsam durchkapitalisierte Welt gelaufen, bis man es dann wieder macht. Oder man hat das halt stärker, entweder die Fähigkeit oder halt die Mittel und die Bekanntheit, dann das zu machen. Das spielt wahrscheinlich zusammen oder das eine geht in das andere über. Aber das ist natürlich tatsächlich so, dass wenn ein Film kommt und für Aufmerksamkeit sorgt und dann kommt in 2 Jahren der nächste, die sind ja auch oft, diese Berliner Schule-Filme, eher auf den deutschen Festivals, oder? Also ich würde sagen, auf der Berlinale habe ich einige davon gesehen. Also wenn dann einer kommt, dann wird er da wahrscheinlich auch laufen. Und dann ist es natürlich auch dann wieder so ein bisschen international Gesprächsstoff. Und wenn man jemanden halt schon kennt aus den letzten Jahren, dann redet man auch wieder über das Neue. Das ist ja was, ich weiß nicht mehr, ich fand das so bei Ryosuke Hamaguchi so interessant mit Drive My Car, dass er eben kurz vorher diesen Berlinale-Film hatte und dann nochmal einen anderen. Und dann war das irgendwie schon, ist jetzt natürlich sehr stark eine Sicht aus der deutschen Kritik von Leuten, die auf der Berlinale waren. Aber wir hatten alle das Gefühl, wir kennen ihn ja jetzt schon gut, Hamaguchi, weil wir haben ihn jetzt haben ja irgendwie vor 6 Monaten erst seinen letzten Film eigentlich gesehen, da kommt schon der neue auch und der ist auch so gut.
Also ich meinte das ja schon irgendwie, bin auch irgendwie ganz fasziniert mit Petzold und ich finde dann auch, ich finde bei diesem Polizeiruf, den ich gesehen habe, weil die kann man ja, die konnte ich jetzt irgendwie schwer auftreiben, es gab nur einen irgendwie von den Polizeirufen mit Matthias Brandt und Barbara Auer, den man gucken konnte, aber dieser Wölfe, das fand ich so lustig eigentlich, wie Petzold da ein Polizeiruf inszeniert und es geht um alles, nur nicht um den Mordfall. Das ist, das fand ich wirklich unglaublich lustig. Dann geht's irgendwie, dann sitzen die Kommissare stattdessen irgendwie 10 Minuten im Wirtshaus und im Hintergrund spielt melancholische Musik und man flirtet miteinander und das ist alles so wirklich schön gleichberechtigt und spielerisch irgendwie zwischen diesen beiden Figuren. Dann wirft man sich irgendwelche Filmreferenzen hin und her. Matthias Brandt kümmert sich um Barbara Auer, nachdem sie verkatert ist und so weiter. Und dann ach ja, hier wohnt ja auch noch ein Faschist aus der Türkei. Ach so, die Auflösung des Mordfalls ist dann natürlich auch eine Referenz an Jacques Tourneur. Muss dann ja auch nochmal sein. Ich kann ja nicht einfach nur einen Mordfall auflösen. Wer glaubt ihr eigentlich, der ich bin? Ich bin hier ein Autorenfilmemacher. Ich erzähle euch nicht einfach, wer der Täter ist. Das fand ich alles sehr, sehr lustig. Also ich fand das auch, ich hätte nicht gedacht, dass ein ARD-Fernsehfilm mich mal so berührt.
Welcher?
Wenn diese beiden Figuren da, der Wölfe, dieser eine Polizeiruf von Petzold, wo diese beiden Kommissare irgendwie eigentlich größtenteils so beim Flirten gezeigt werden und dann sitzt man im Wirtshaus und säuft und im Hintergrund läuft irgendwie ein melancholisches Lied aus den 50ern oder so. Das ist schon. Also aus einem Polizeiruf einen Stimmungsfilm mit Genre-Elementen zu machen, ist wirklich, fand ich wirklich sehr lustig und auch sehr schön.
Interessant.
Und es gibt diese 3 Filme, die er gemacht hat. Der erste ist ja Kreise 2016 und dann Wölfe und dann Tatorte. Vielleicht für einen Polizeiruf 110
halt. Tatorte, also, ja.
Genau. Und das ist ja der letzte von dieser von Meufels Serie. Da gibt es ja 15 von. Und der Dominik Graf hat ja, Cassandras Warnung war der erste gewesen. Und hat er dann noch einen zweiten auch gemacht. Das ist sozusagen ein bisschen, also wenn man sich anguckt, wer diese 15 Polizeirufe gemacht hat mit Matthias Brandts von Meufels Figur, das sind, ich sag mal, fast alles relativ bekannte Regisseure, die halt auch ab und zu mal im Kino einen Film machen durften, können, ganz unterschiedliche Figuren dann halt. Ne? Und dann Petzold hat dann in der Tat, das ja auch ganz ungewöhnlich ist eigentlich, also 3 aus diesen 15 machen können. Und wie gesagt, auch den allerletzten, also das hört dann mit Tatorte auf, wo dann von also Spoiler Alert halt, aber man das letzte Bild ist von Meufels und Barbara Auers Figur Constanze auf dem Sofa sitzen und sich Blockheads dick und doof anguckend von 1938 und das ist das letzte Bild, das ist super klasse. Aber in dem Film Tatorte gibt's halt auch eine frühere Szene, weil seine Partnerin, also Constanze, hat mit ihm Schluss gemacht und von Meufels hat halt Liebeskummer und so und er hat eine neue weibliche Gehilfin, eine andere Detektivin, mit die er einarbeiten muss. Und sie hat immer diese blöde Angewohnheit, ich sag mal, ihm zu erzählen, während sie im Auto fahren, was jetzt auf der Crime Scene passiert ist, und dann macht sie so Kunstpausen und es geht ihm extrem auf den Keks und sagt dann irgendwann mal, jetzt hörst du doch mal auf mit diesen scheiß Kunstpausen. Das ist ja wie im Fernsehen, das ist doch scheiße, ne? Und also er sagt es so ganz explizit halt, ne, so wie das ist also ein Kommentar auf den 8.15 Uhr das Polizeiruf und Tatort und diese ganzen Crime-Sachen sind dann halt, die immer so um diese Klischees aufgebaut sind, ne? Und so Petzold nimmt halt sich heraus, sozusagen innerhalb dieses Genre-Klischees eine Kritik des Genre-Klischees zu machen, ne? Das ist dann ziemlich amüsant.
Ja. Ich kann euch die mal schicken. Tatorte? Ist es diese Polizeirufe? Ist es Ausprobieren am Genre? Ist es das Geld auch? Ist es, weil man da auf einmal so ein Megapublikum erreicht, was man sonst nicht hat? Was denkst du?
Also Petzold hat ja, wenn man sich seine Filmografie anguckt, zurzeit noch immer mehr Filme fürs Fernsehen als fürs Kino gemacht. Also das ist ja nicht.
Aber das frage ich mich dann auch. Was ist man eigentlich für ein? Ist man dann eigentlich ein Arthouse-Regisseur, der auch mal einen Polizeiruf macht, oder ist es vielleicht sogar umgekehrt? Ja.
Genau, für ihn. Und ich glaube, für ihn macht das halt, also er hat irgendwann mal gesagt, dass er, nachdem er Phoenix gemacht hat und das eine schwierige Produktion für ihn war, ich glaube, es gab dann auch, soweit ich das beurteilen kann, ein bisschen Krach zwischen ihm und Nina Hoss. Ne? Das gibt dann auch, das ist sicherlich der Grund dafür, dass sie dann auch keine Filme mehr danach zusammen gemacht haben. Also ich spekuliere hier, weiß ich jetzt nicht genau, wollte er einfach mal einen Film machen, und es wurde ihm halt genau zu dem Zeitpunkt angeboten, wo er die Figuren nicht selber erfinden musste. Ne? Er musste halt mit den Sachen arbeiten, die schon vorher existieren. Und dann trotzdem, ich glaube, man kann schon sagen, das ist hier Berlin School Goes Primetime Television halt sowas. Das sind eindeutig Petzold Berliner Schule Filme. Und was halt auch ganz markant ist und auch wirklich ganz toll meiner Meinung nach ist, dass Petzold erfindet halt diese Barbara Auer Figur und die kommt halt nicht in den anderen Filmen vor, weder vor seinem ersten Polizeiruf noch in den Polizeirufs, die von anderen Regisseuren gemacht werden, zwischen den Petzold Episoden halt, ne? Und es gibt keine Referenz, also vom Meufels spricht er nicht im nächsten Polizeiruf, diese Constanze oder sowas, denn die existiert überhaupt nicht in den anderen Folgen, aber Petzold arbeitet sie halt rein und sie ist halt auch eine richtig wichtige Figur und das ist natürlich auch wieder sozusagen im klassischen Autorsinne charakteristisch, ne? Dass er braucht Frauenfiguren halt, ne? die ja eine gewisse Differenz ihm erlauben einzuarbeiten.
Lass uns mal zu Western von Valeska Griesebach kommen. Übrigens, woran ich denken musste, ich fand das so witzig, als du so Christian Petzolds 9-to-5 Ethos oder was er mal wollte beschrieben hast. Ich glaube, ich habe es euch schon mal in der Mailbag-Folge erzählt, aber ich habe irgendwie neulich so ein Interview gesehen, wo es um Eminem ging und den Rapper und auch gesagt wurde, er macht es genau so. Also wenn Eminem gerade am Rappen ist und ist mitten in der Strophe und es ist um 5, geht er einfach nach Hause und kommt am nächsten Tag wieder. Und ich halte das eigentlich für die beste Art zu arbeiten. Das ist wahrscheinlich nicht für alle Künstler, Künstlerinnen sinnvoll, aber ich persönlich das ist auch bei Musikern, Musikerinnen so. Ich mag eigentlich lieber die jedes Jahr ein Album rausbringen und dann sind da vielleicht nur so 2 gute Songs. Aber ich finde das immer spannend, wenn man so viel rausbringt, ohne dass man sich natürlich jetzt selbst komplett ausbeuten muss. Aber ich finde, durch diese hohe Schlagzahl hat man ja auch nicht dann 10 Jahre Zeit für den einen Film oder sowas. Dadurch kommen da manchmal interessante Sachen raus. Also man erkennt viel stärker, was ist die Variation, was ist neu, was muss er oder sie auch so machen. Also finde ich gerade bei Filmemachern, die so viel gemacht haben, da merkt man immer, er muss irgendwie dieses eine Thema, ist irgendwie immer drin, ob er oder sie das will oder nicht. Ich mag das eigentlich ganz gerne, wenn Leute das machen, aber es kommt natürlich auch drauf an, hat man die Chance, ne? Also hat man überhaupt die finanziellen Mittel, so viele Filme zu machen oder nicht. Aber ich finde es eigentlich immer ganz gut, wobei es natürlich auch was für sich hat, wenn jemand dann nach 15 Jahren mal wieder zurückkommt mit etwas. Aber ich frage mich dann immer, was haben die Leute in der Zwischenzeit gemacht? Aber ja, was machen die Berliner Schule-Leute, wenn sie 8 Jahre keinen Film rausbringen? Sucht man da die Förderung sich oder ist man vielleicht gar nicht so daran interessiert, so viel zu drehen?
Doch, doch, die sind schon daran interessiert zu drehen, aber sie effekt, also ich weiß, ich bin mit Christoph Hochhäuser zum Beispiel befreundet und ich weiß, dass er über die ganzen Jahre jetzt in der zweiten Hälfte der 2010er Projekte am Laufen hatte, die hier und da ein bisschen Förderung bekommen haben, aber dann wurde es dann wieder gecannt dann halt, also es wurde nicht, es kam nicht genug Geld zusammen. Ich glaube, das ist für viele der Fall und in der Zwischenzeit unterrichten sie halt, ne, also an den verschiedenen deutschen Filmhochschulen, also fast alle von ihnen außer Petzold sind so als also Petzold hat auch schon mal bei DFB, aber er braucht es halt nicht in dem Sinne. Aber Christoph war ja der Hauptregielehrer an der DFB für viele Jahre, obwohl ihm jetzt, er durfte halt nicht weiter, aus irgendeinem Grund nicht weitermachen, wohl weil er jetzt wieder finanziert hat. Aber Angela Schanelek und Arslan, die unterrichten alle eigentlich. Maren Ade ist ja anders in dem Sinne, weil sie halt eine erfolgreiche Produzentin ist, ne? Durch Komplizenfilme. Die produziert ja extrem viel, macht nicht so viele eigene Filme, aber das ist sozusagen richtig Arbeit dann halt sowas, ne? Da, und sicherlich
Spencer,
ist
es, ne?
Halt
war Maren Ade produziert, der Lady Diana, Kristen Stewart.
Ja, so, wenn man sich das, also das ist ja extrem viel. Sie hat ja auch Western produziert, Komplizenfilme dann unter anderem, ne? Oder jetzt hier vor kurzem einen Film, den ich sehr schön fand, auf der Berlinale, A-E-I-O-U, das schnelle Alphabet der Liebe von der Nicolette Krebitz zum Beispiel. Und dann genau, ja, Spencer und La Gomorra und so. Aber sie hat ja viele Filme gemacht, die durchaus international erfolgreich gewesen sind. Also im Arthouse-Circuit halt, ne, als Produzentin.
Mhm. Ja.
Nee, aber die wollen schon Filme machen. Aber es ist, ne.
Es ist nicht leicht. Na gut, wenn viele eben dann auch doch nicht so finanziell erfolgreich sind, ist natürlich auch immer dann die Frage fürs Festival. Und dann, gut, mittlerweile haben wir Mubi, die greifen sich wahrscheinlich auch ein paar ab und noch vielleicht noch ein paar andere Streamingdienste, aber einer, der, jetzt leite ich glaube ich schon zum dritten Mal zu diesem Film über, aber ich mache es trotzdem nochmal, der von Maren Ade produziert ist, Western von 2017, auch eine Co-Produktion, also deutsch-bulgarisch-österreichisch und spielt ja auch zum ganz, ganz großen Teil in Bulgarien. Meinhard Neumann spielt Meinhard, einen deutschen Arbeiter, Bauarbeiter, der so Zeitarbeit eigentlich macht, ne, und auf Montage geht. Da ist es jetzt in Bulgarien, ein Wasserkraftwerk soll errichtet werden, so einfach irgendwo in der Nähe von so einem kleinen Dorf an der bulgarisch-griechischen Grenze. Die fangen dann da an, erstmal die Arbeiter, da ihre Deutschlandflagge irgendwie zu hissen und so ein bisschen rumzublödeln, Bier zu trinken, da diese Grube zu graben und so weiter. Und dann irgendwann merken sie, es kommen irgendwie gar nicht mehr diese Kieselsteine, die sie brauchen, nach. Was ist hier eigentlich los? Und es ist eigentlich so ein EU-Projekt, aber die Leute im Dorf wissen eigentlich gar nichts davon. Und die Deutschen gehen schon viel auch so mit ihren Rassismen, Fremdenfeindlichkeiten, vielleicht, oder Xenophobie könnte man es vielleicht auch nennen, rein, sind so ein bisschen unverständlich der ganzen Situation gegenüber. Und wir merken, Meinhard ist eher ruhiger, beobachtender und freundet sich langsam so an mit den Leuten, die da leben. Er kann so ein paar Worte, ein paar von denen können so ein bisschen Deutsch. Wir merken, es gibt dann so da Banden, mafiöse Strukturen so ein bisschen. Er wird von einem Typ, der so sein Freund wird, dann auch so ein bisschen der Bodyguard bei manchen Deals und erlebt dann eigentlich nachts eine andere Existenz als tagsüber. Tagsüber ist er mit seinen Kollegen da unterwegs auf dieser Baustelle und nachts ist er dann da eher im Ort unterwegs und wird so ein bisschen, also irgendwann kommen dann auch welche aus dem Ort zu dieser Gruppe Bauarbeiter und fragen, wer ist denn hier eigentlich der Chef? Ist das Meinhard oder der andere, der da eigentlich dann da den Hut auf hat. Und dann, das fand ich ganz interessant, fragt man sich, und ich glaube auch die Filmbeschreibung hat sowas gesagt, wie es gibt dann so einen Kampf der beiden Männer vor dieser Dorfbevölkerung oder so. Aber es kommt nicht so richtig, wie im Titel jetzt hier Western vielleicht auch angelegt, zum Showdown, sondern wir merken eher, und das finde ich irgendwie toll gemacht in diesem Film, weil es fast was, also es könnte auch, es könnte auch bei Game of Thrones oder so sein, so Hochmut kommt vor den Fall. Wir merken dann, dass sich Meinhard in dieser Rolle auch immer mehr gefällt eigentlich. Und er auch immer selber dann, obwohl er eigentlich der Feinfühligere vielleicht war, also anfängt zu Grenzen zu überschreiten. Er hat dann was mit einer Frau auch in dem Dorf, das gefällt den Männern da nicht so richtig. Und dann ist so ein bisschen die Frage, was ist jetzt hier eigentlich seine Rolle? Also will er nur vermitteln? Will er in dieser anderen Gesellschaft aufgehen? Ist er zwischen diesen beiden Welten? Und am Ende gibt es dann halt so eine Tanzszene, bei der er sich dann anscheinend entscheidet, doch noch mal es zu versuchen, dann doch jetzt hier so die Fronten zu wechseln. Also wir haben ja auch so eine Art Zwischenraum und interessanten Ort, den wir sonst nicht so oft im Kino sehen, aber hier stärker zwischen zwei Bevölkerungen und Kulturen eigentlich ausgerichtet als in den anderen Filmen, die wir heute besprechen, auf jeden Fall von der Berliner Schule oder den ich gesehen habe. Mir hat das sehr gut gefallen. Jan-Erik, wie fandst du das?
Mir hat das auch sehr gut gefallen. Ich fand vor allen Dingen interessant, dass dieser Film nochmal diesen expliziten Western-Bezug alleine schon durch den Titel eben aufwirft und sich dann aber eigentlich vor allem für diese gesellschaftsreflexive Dimension des Westerns interessiert und die hier in einen anderen Raum verlagert, in dieses Bulgarien, in diese noch unerschlossene Landschaft. Es gibt dann dramaturgisch eben eine Erschließungsbewegung durch diese deutschen Arbeiter, die dort etwas bauen soll. Ich glaube, ein Wasserkraftwerk, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also es ist eine Landschaft, die noch unerschlossen ist, die quasi, könnte man dann, wenn man die Western-Rhetorik da draufsetzt, sagen, die soll zivilisatorisch erschlossen werden. Und dann treffen eigentlich in diesem Zwischenraum, den du schon benannt hast, an dieser Grenze treffen dann unterschiedliche Fraktionen aufeinander und der Film stellt sich dann eigentlich die ganze Zeit die Frage, was für eine neue Gesellschaft entsteht dann daraus in so einer Situation, wenn so diese zwei Fraktionen aufeinandertreffen. Und ich finde das wirklich ganz wundervoll, dass dieser Film das dann über diese wirklich auf eine sehr schöne, zugängliche Art und Weise, das über diese Meinhard-Figur eigentlich öffnet, der sich zwischen diesen beiden Fraktionen hin und her bewegt und der aber erstmal überhaupt diesen Raum öffnet, weil er sich anscheinend wohler fühlt unter Leuten, die ihn nicht ganz verstehen, beziehungsweise wohler fühlt unter Leuten, die er nicht ganz versteht.
Mhm. Und ach so, weil er eine Vergangenheit auch als Soldat hat, ne? Das habe ich gar nicht erwähnt oder zumindest sagt er das ja.
Das scheint ja sogar, das finde ich schön, dass du das nochmal erwähnst, das war mir fast wieder entfallen. Das ist ja dann auch wirklich eine schöne Sache, weil er ja dann eigentlich jemand ist, der möchte sogar fast eher von seiner Assoziation mit Deutschland ja loskommen, anscheinend, weswegen er sich unter Menschen, die ihm fremd sind oder die er nicht ganz versteht, irgendwie wohler fühlt. Und ich glaube, dieser Film stellt dann eben auch ganz stark die Frage nach, die gesellschaftsreflexive Frage nach der Organisation von Zugehörigkeit. Wer gehört wo dazu und warum eigentlich? Und wie stellt sich diese Frage gerade in der globalisierten Arbeitswelt, er ist ja auch dieser Arbeitswelt unterworfen in einem gewissen Sinne, wie stellt sich diese Frage nach Zugehörigkeit dann nochmal neu? Und da geht es ja dann auch, da wird ja schon zum Beispiel mal explizit die Frage, was ist überhaupt Heimweh und so weiter in den Raum geworfen? Und ganz besonders schön finde ich es eben, wenn Meinhard dann mit einem der Männer aus dem Dorf zu zweit an diesem Tisch sitzt, die trinken gemeinsam und da wieder diese Momente, in denen sie sich verstehen, ohne dass sie wissen, was der andere sagt. Das fand ich wirklich, wie sie dieses Motiv auch über diese Szene variiert und wie man merkt, wie sich bei Meinhard dann dieses Zugehörigkeitsgefühl im Laufe der Szene in seiner Körpersprache auch immer mehr entwickelt, obwohl er eben nicht genau weiß, was der andere sagt oder vielleicht gerade deswegen. Das fand ich wirklich sehr schön zu sehen.
Ja, ich finde den Film auch ganz stark. Ich mag alle Filme von Valeska Griesebach sehr gerne. Sehnsucht von 2006 ist ein ganz toller Film, meiner Meinung nach auch ihr einstündiger Film. Mein Stern ist ein sehr schöner Film. Auch Western für mich, ich sag mal so plakativ, für mich ist eigentlich ein Film, der auf extrem kluge Art und Weise dem Neokolonialismus der Europäischen Union und Deutschlands den Mittelfinger hin zeigt sozusagen halt, ne? Und es macht das halt sehr schön durch diese Western Konfiguration. Der Film fängt an mit Meinhard, also ein Mann kommt ins Bild, also durch diagonal ins Bild gelaufen oder geht ja. Und das ist ja so ein klassischer Anfang. Eine Geschichte beginnt mit einer Figur, die ins Bild kommt sozusagen. Aber in diesem Fall ist es ja auch in der Tat ein klassisches Western-Bild. Man hat extrem viele Clint Eastwood-Filme und sowas gesehen, wo der Man with No Name kommt auf dem Pferd hineingeritten oder gegangen in so diese kleine in einen kleinen Ort, ne? Und dann ist es ja normalerweise im klassischen Sinne so, dass dann diese Figur im Endeffekt das den Ort so transformiert durch in dem die Figur irgendwie die Bösen ultimately besiegt, ne? Und aber dann geht diese Figur ja auch mal weiter, dann halt Clint Eastwood bleibt ja nicht im Ort, sondern er geht ja dann immer wieder hinaus. Und in anderen Worten, die Transformation ist die Figur, der Außenseiter kommt, transformiert die Gemeinschaft und dann geht er wieder weg. Aber ob diese Figur wirklich transformiert ist, sei mal dahingestellt. Oftmals meiner Meinung nach nicht. Hier ist es anders, ne? Weil hier hat man sozusagen die Figur des Meinhards, der sozusagen in diesen bulgarischen Ort geht, kommt, sich mit den Menschen ein bisschen beschäftigt, anfreundet, eine Liebelei anfängt und so weiter und so fort, sich darin, wie du gerade gesagt hast, auch gut gefällt. Und dann am Ende aber, nachdem er dann eine ins Gesicht bekommt, er könnte ja, also für den Moment sieht es danach aus, dass er weggeht sozusagen, aber dann entscheidet er sich ja nochmal zurückzukehren und dann mit den Menschen zu tanzen. Und in anderen Worten, dass der Ort ist, transformiert ihn, nicht er den Ort sozusagen dann halt, ne? Und wo er sozusagen seinen Hochmut, wenn es dann sowas ist, seine Selbstgefälligkeit, dass er der gute Deutsche ist, im Gegensatz zu Vincent, der xenophobe, rassistische, ne, der alles tut, um die, so dass die Deutschen arbeiten können halt und ihren was auch immer, der den Damm bauen und, ne, und der auch dann auch noch schuldig wird, das Pferd zu töten, dass das Pferd stirbt und so weiter, ne, man hat so den klassischen the good guy and the bad guy, dass der Film aber ja dann unterwandert, weil ja dann auch Vincents Motive ein bisschen dargestellt werden, er wird ja auch ein bisschen sympathischer und Meinhard wird ein bisschen unsympathischer, weil er halt sozusagen, wenn Vincent sozusagen der brutale Kolonialismus ist, dann ist Meinhard sozusagen der softe Kolonialismus. Und ich glaube, das ist eigentlich das worum es in dem Film geht, das zu unterwandern dann halt und auf sehr schöne Art und Weise. Ich wollte nur noch sagen, weil eine der Sachen, die der Film ja auch macht, er erlaubt sozusagen die Romantisierung, die Meinhard des Meinhards oder Meinhard romantisiert diese bulgarische Wildernis sozusagen halt, ne, diese schöne Landschaft und so weiter. Er sagt ja in einem Moment, kann man hier auch was kaufen, kann man sich das kaufen sozusagen dann halt, ne. Er denkt so, okay, hier ist das gute Leben halt sowas, ne, da halt ich, was auch immer sein Verhältnis ist zu Deutschland und dass er in der Fremdenlegion war angeblich und so weiter. Aber hier kann man es aushalten sozusagen dann halt, ne? So wie genau auch so, okay, man kann auch irgendwie sich ein kleines Ferienhäuschen auf Mallorca oder Ibiza oder sowas und auswandern halt sozusagen, ne? Und das erlaubt der Film, glaube ich, nicht, ne? Das wird ihm sozusagen weggenommen, also er muss sich das erarbeiten, er muss sich das verdienen, er kann nicht einfach nur hier mit seinem Geld ankommen das ist kein romantischer Zufluchtsort, mit dem wir am Ende gelassen werden.
Stimmt, das finde ich ganz gut, wie du das beschreibst, diesen Blick, dass er dann am Ende dann nochmal hingeht, um sich dann, also wir sehen ihn da zum ersten Mal, glaube ich, so richtig tanzen, aber es wirkt schon wie so eine Art Unterordnen, ja, tatsächlich, als hätte er irgendwie was verstanden, und das finde ich auch ganz schön, wie es so aufgebaut wird, sowieso, wie wir so diesen Typ, also am Anfang sehen wir ja noch, wie die da in dieser Jugendherberge rumhängen, diese Zeitarbeiter oder was genau das ist. Und da ist auch so, wir fahren jetzt nach Bulgarien, so jeder, der sich einen Schlüssel nimmt, kann mitkommen, so ungefähr. Und dann so, was wollten die in Bulgarien und sowas. Ich finde, dass der Film auch stärker als die anderen, die ich gesehen habe, in so Richtung Milieustudie geht, was mir aber sehr gut gefallen hat hier eigentlich. Also gerade wie diese Männer miteinander sprechen und sowas auch wieder. Ich will jetzt nicht immer damit kommen, aber auch wieder starke Erinnerungen hatte ich an meine Kindheit, an meinen Großvater, der war viel halt in der DDR damals auf Montage, ich glaube auch in Bulgarien und sowas, hatte da viele Baustellen betreut und sowas, und mein Vater hat auch viel unterwegs gewesen, und da diese Männerfreundschaften aus einem anderen Land, wo man sich selber als Kind immer dachte, wie habt ihr denn überhaupt kommuniziert? Was war denn da überhaupt? Wie konntest du denn überhaupt mit dem reden? Wie du hast mit dem Daraki gesoffen, irgendwie 10 Stunden lang? Was habt ihr dann gemacht? Und hier sehen wir es dann. Naja, Kartenspielen zum Beispiel kann man schon mal machen, ohne dass man überhaupt die gleiche Sprache spricht. Ich finde diese Idee, wie kann überhaupt interkulturelle Kommunikation funktionieren und in welchen Räumen vielleicht auch eher? Da ist ja auch nichts los in diesem Ort. Die Leute sitzen da vor den Häusern, trinken das Bier und dann wird so ein bisschen gearbeitet und abends ist man in der Kneipe. So, man versteht auch viel stärker, wie überhaupt funktioniert da so eine Zusammenarbeit. Aber gleichzeitig finde ich auch, würde Griesebach, sie würde nicht sagen, das Leben ist da jetzt viel besser und er kann da jetzt einfach hingehen, das ist unproblematisch. Sie würde aber auch nicht sagen, das ist komplett problematisch. Das mochte ich eigentlich ganz gerne. Wir haben hier natürlich in Teilen problematisch gezeichnete Männer, aber die werden auch nicht so komplett abgestraft in eine Richtung, sondern die können immer noch so diese Charaktere eigentlich bleiben in diesem Milieu und ihnen wird eigentlich viel Freiheit gegeben. Und ich finde das gerade bei dieser Meinheit-Figur, wo man am Anfang vielleicht ein bestimmtes Vorurteil hat oder sowas, der wächst einem richtig ans Herz, bis man ihn dann wieder so ein bisschen abstößt. Das finde ich ganz interessant gemacht von dem Film.
Ja, ich finde das auch nochmal eben sehr, sehr spannend an diesem Film, wie dann die Kommunikation, die du eben schon angesprochen hast, als großes Thema dieses Films, die Kommunikation zwischen ihm und den Dorfbewohnern eigentlich läuft. Denn da sieht man dann ja auch wieder, auch gerade dadurch, dass der Film eben, und das ist, denke ich, auch mal eine ganz wichtige Entscheidung dafür, wie hier Kommunikation inszeniert wird, wir haben keine Untertitel für die Bulgaren. Das heißt, wir hören sie sprechen, wissen dann aber aus der Perspektive des Publikums, für die dieser Film ja auch anscheinend damit gemacht ist, eben nicht, was sie sagen. Genauso wie das bei Meinert eben auch ist. Das heißt, wir können nicht in den unteren Teil des Bildes gucken, kurz nachlesen, was die sagen und verstehen dann, was die sagen, sondern wir werden ganz explizit durch diese Entscheidung, und das ist ja wirklich eine sichtbare Auslassung, darauf gestoßen, wir sollen auf was anderes gucken. Wir sollen vielleicht auf die Konventionen achten, mit denen man dann versucht zu kommunizieren, wenn man sich nicht versteht oder wenn man zumindest nicht weiß, was der andere sagt, wodurch man wiederum ein ganz anderes Verständnis aufbauen kann. Man soll mehr auf die Gesichter gucken, man soll mehr auf die Körpersprache achten, auf die Gesten, mit denen man dann versucht zu kommunizieren. Und diese Figuren sind dann ja so ein bisschen alle in der gleichen Situation, dass sie auf diese absoluten Basiskonventionen, wie man sich begegnet, eigentlich zurückgeworfen sind. Man erkennt die dann eigentlich erst dadurch wieder, dass man eben nicht weiß, was der jeweils andere sagt. Und da entsteht dann auch wieder eben so eine neue Offenheit eben, die Valeska Griesebach dann ja anscheinend auch als Chance eigentlich dann begreift. Christian, du hattest es ja gesagt, das ist jetzt nicht für sie ausschließlich problematisch, was da passiert. Da sind auch Möglichkeitsräume eben drin, die sich zwischen diesen Figuren eröffnen. Das hat wirklich viel mit der Kommunikation zu tun und wie wir als Publikum dann daran teilhaben, nämlich in einer Art und Weise, wo wir eben auch mehr auf die offenen Räume achten sollen, die entstehen, wenn Menschen sich eben gerade gegenseitig nicht inhaltlich verstehen können.
Und das ist so ein bisschen ethnografisch, weil ich finde, was wir so ein bisschen angesprochen haben, das ist auch schon gesagt, Marco, mit dieser mit diesem europäischen Kolonialismus oder Neokolonialismus oder so, der hier stattfindet. Es ist aber ganz interessant, dass die ja, also da haben wir auch so ein bisschen den entfremdeten Arbeiter. Eigentlich versteht ja niemand so richtig hier, was genau hier das Projekt ist. Also die Deutschen denken ja, sie bringen jetzt den Einheimischen da das Wasser so ungefähr durch dieses Wasserkraftwerk von der EU. Aber das sind ja auch wiederum nur so Vertragsarbeiter, die da eigentlich hinkommen und das irgendwie umsetzen müssen. Also ich finde, das ist auch nochmal so ein bisschen radikal, dass halt so ein hehres EU-Projekt, was irgendwo in Brüssel sich jemand ausgedacht hat, so dann dafür führt, dass irgend so ein Dorf das Wasser abgegraben wird und noch da rassistisch gesprochen wird und sich sexistisch verhalten wird und so weiter, dass alles da so auch mit so stattfindet, finde ich ganz interessant. Und dass gleichzeitig trotzdem so ein bisschen eine Art Ausweg, halt nicht nur diese Kommunikation, sondern fast dieser ethnografische Ansatz von Meinhard, auch erstmal einfach da zu sein. Ne? Also er steht ja auch erstmal auch nur viel rum und hört sich das einfach nur an und ist erstmal einfach nur anwesend. Also rennt quasi nicht direkt mit einem geäußerten Vorurteil rein, sondern ist erstmal nur so ein bisschen da. Ne? Dieses Schweigen, was wir schon in den Filmen so ein bisschen besprochen haben, das fand ich hier ganz interessant, wie man dann so sieht, wie sich ihm das öffnet und die Leute ihm auch interessanter finden und wie dann aber daraus sofort diese Allianzen entstehen. Ne? Also dann ist er auf einmal sofort der Einzige, der okay ist und gehört dann zu denen und weiß ich nicht was und dann gibt's wieder Stress. Also das ist eigentlich spannend, wie sich das entwickelt von einem Interesse und einem Abwenden auch von diesen Deutschen, mit denen er da unterwegs sind, die ja auch so ein bisschen unangenehm sind, direkt daraus dann aber auch das wieder Konfliktpotenzial hat. Das entwickelt sich eigentlich ganz schön in dem Film.
Nur ganz kurz, also ich finde nun diese Schlussszene auch nochmal wirklich sehr, sehr schön, weil man könnte diese Szene ja auch auf eine Art und Weise inszenieren, wo Meinhard dann vollkommen in dieser Gruppenkonstellation da aufgeht. Alle stellen sich um ihn herum, jubeln ihm zu und er tanzt irgendwie in der Mitte und er geht da dann vollkommen auf. Und genau das macht Valeska Griesebach dann auch wieder nicht und zeigt eigentlich so ein bisschen die wahrscheinlich dann auch für die Zukunft bleibende Unvereinbarkeit dieser Figur mit dieser Gruppe. Man sieht zwar, wie er versucht, mit diesem Rhythmus der Musik mitzugehen, aber so richtig im Takt ist er, bis der Film dann zum Abspann schneidet, die ganze Zeit nicht. Genau. Also eigentlich scheint diese Figur ja eigentlich eher daran, an dem Versuch, Zugehörigkeit zu empfinden, interessiert zu sein, also an dem Verlangen nach Zugehörigkeit interessiert zu sein, als an Zugehörigkeit selbst. Also er genießt es, in einer Situation zu sein, wo er dieses Verlangen nach Zugehörigkeit spürt, aber er möchte eben nicht, aber so richtig dazu gehört er dann ja am Ende eigentlich auch nicht. Das sieht man eben in seiner Bewegung im Verhältnis zu dieser Musik, finde ich. Und das fand ich so als Schlussbild, diese Unvereinbarkeit dieser Figur mit dieser Gruppenkonstellation, die da so in diesen Affektabläufen des Darstellers gezeigt wird, wirklich ganz, ganz wunderbar als Schlussakzent.
Ja, finde ich auch, dass das Schlussbild da ganz stark ist, weil es halt über Körperlichkeit kommuniziert wird dann. Ne? Und man hat dann sozusagen verschiedene Körperlichkeiten, wo dann auch irgendwie Geschichte in die Körper eingeschrieben ist. Der Deutsche, der und vielleicht ist es ein bisschen zu klischeehaft, aber ich glaube nicht, dass es eher meine Beschreibung als das Bild selber, das klischeehaft ist, der etwas steifere deutsche Körper halt sowas, ne, im Klischee-Sinne und er kann nicht so ohne weiteres tanzen, wie die Bulgaren in dem Dorf tanzen, weil die Bulgaren in dem Dorf haben, die tanzen immer, die kennen nichts anderes sozusagen, halt, ne, das ist, was die Dorfgemeinschaft ausmacht, man begreift, dass sie diese Feste feiern und wie du gerade gesagt hast, gibt da ja nicht viel zu tun. So, man trifft sich halt und man hat ein Bier und sozusagen Picknick, jeder bringt was und man hört sich diese spezielle Art von Musik an, zu der man halt auf eine gewisse Art und Weise tanzt. Und das kann man nicht so einfach, wenn man das nicht sozusagen mit in die Wiege gelegt worden ist, wo man das dann über Jahre immer wieder sozusagen zu dieser Musik tanzt. Er kann es nicht, er versucht's. Und es ist halt für mich auch sehr schön, dass der Film ihm es nicht erlaubt, sofort mitzuschwingen sozusagen, sondern halt, dass er ein bisschen aus dem Rhythmus draußen ist, dass er nicht richtig mitklatscht, dass er seine Arme nicht genau zum richtigen Zeitpunkt hebt und so weiter. Aber er versucht es. Ne, und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass der Film so da sagt, okay, er hat jetzt kapiert, er kann jetzt hier nicht auf den großen Macker machen, dass er hier als Deutscher, der jetzt sich hier ein bisschen auf die anderen eingelassen hat, dass er deswegen schon dazugehört, sondern er muss sich das sozusagen verdienen, erarbeiten und vielleicht auch nicht zuletzt, weil und das macht der Film ja auch ganz schön, dass er das so ein bisschen einarbeitet in kleinen Gesprächsfetzen, die schwierige geschichtliche, so historische Relation zwischen Bulgarien, Griechenland, Deutschland, zurück zum Zweiten Weltkrieg und sowas, ne, wo ihm auf Bulgarisch erstmal gesagt wird im Chit-Chat, wie toll die Deutschen damals gewesen wären. Sie waren freundlich und waren auch ganz klug, so dass man da diese diese Lampen auf Esel gesetzt hätte, um die griechischen Partisanen dazu verleiht, auf die Esel zu schießen und sich dadurch aber dann halt sichtbar zu machen für die Deutschen, die sie dann abknallen konnten dann halt, ne? Und in einer Woche das wurde da so ein bisschen Bewunderung den Nazis gegenüber so fast dargestellt. Valeska Griesebach hat im Interview, das auf der Blu-ray drauf ist, auch gesagt, so dass das ihr tatsächlich so, dass es in ihren ethnografischen Forschung sozusagen in der Tat so ein bisschen passiert ist, dass Leute das in der Tat, die Bulgaren ihr das gesagt hätten, aber dass, wenn man sich dann weiter mit ihnen die Conversation aufrechterhalten hat, dann wurde es relativ schnell klar, dass die Haltung gegenüber Deutschland dann doch eine ganz andere ist als diese vermeintliche Bewunderung den Deutschen gegenüber. Und das macht der Film, glaube ich, ganz clever halt, dass er halt den vermeintlich Guten, der auch ein bisschen in der Welt herumgekommen ist, der Welt offener gegenübersteht, Meinhard im Gegensatz zu Vincent oder den anderen, die dann sofort die deutsche Flagge hießen müssen und sich dann gleich so ein kleines Little Deutschland bauen in Bulgarien, dass er damit nicht viel am Hut hat oder haben will und trotzdem er auch dem nicht ganz entkommen kann halt, ne? Weil das in seinem Körper auch drin ist.
Gut gesagt, weil das, glaube ich, bei vielen dieser Berliner Schule-Filme, wenn ich jetzt nochmal so drauf zurückblicke, so ein bisschen die Frage ist, und das ist auch was wir in der deutschen Popmusik so in den letzten 20 Jahren oder sowas auch ganz stark haben, ist immer diese Wegbewegung, so raus aus der Welt, ich muss raus aus dieser kleinen Stadt, ich muss irgendwie weg, heute lassen wir alles hinter uns, diese eine Nacht, wir wollen tanzen, keine Ahnung was. Das ist immer so ein Motiv, was es ganz oft gibt, so diese Idee, und jetzt muss alles irgendwie hinter uns gelassen werden. Und das ist interessant, dass wir es auch hier wieder so haben, also wie auch zum Beispiel bei Bungalow oder bei Jella, dass dieser Endpunkt hier ja auch etwas ist, was untypisch wäre. Du gehst auf Montage nach Bulgarien, das sagt uns ja so ein bisschen so, er bleibt jetzt da, also er will jetzt einer von denen werden. Letztes Jahr lässt es jetzt liegen, die eigentliche Sache, wofür er gekommen ist. Ich meine, er meinte das doch, glaube ich, am Anfang, auf jeden Fall fällt der Satz, ich bin zum Arbeiten hier, so ungefähr, und dann am Ende vielleicht nicht mehr. Dass immer diese Berliner Schule-Filme schon so eine, diese Ausbruchsmöglichkeit mal sehen, was wäre denn, wenn dann das große Leben in Hannover losgehen würde, oder was ist denn, wenn sie dann es doch jetzt schafft, nach Paris zu gehen, so ungefähr. Aber das ist irgendwie nie einfach. Also es bringt irgendwie nie so richtig die Glückseligkeit oder das war's dann, sondern man ist immer so ein bisschen an die eigene Gesellschaft dann doch gekettet und also an die eigene Kultur und so ein bisschen oder vielleicht an die eigenen Vorurteile oder sowas, ne? So wie auch der Mann Jella immer wieder heimsucht und sowas. Und so die Frage ist, kommt sie davon eigentlich so, kann sie sich davon emanzipieren oder nicht? Und das finde ich irgendwie ganz interessant in diesem Film, weil auch ja Meinhard vor allem für uns, und das ist eigentlich clever gemacht, so toll wirkt am Anfang, weil er nicht so scheiße ist wie die anderen, halt so, die da sind. Ne? Also weil die ja offensichtlich so als Gegenmasse etabliert werden. Und dann finden wir das irgendwie gar nicht so schlimm, dass er halt Soldat war und sonst was. Aber was er da genau gemacht hat und sowas, hinterfragen wir dann auch nicht. Und das ist, scheint immer so, ja, ist dieser Ausreißmoment ist immer angedeutet oder wird so ein bisschen durchexerziert, aber es ist nie einer, der dann ja zum Happy End irgendwie am Ende führt, so, ne? Wie normalerweise im deutschen Film, da fällt man dann ins Meer und dann fällt man sich so in die Arme, und klar, das war natürlich auch eine Art von Kino, die es so gerade um die 2000er rum gab, ne? Diese Roadtrip Comedy-Filme und so, ja.
Man muss sich irgendwie insgesamt in diesen Film der Berliner Schule eigentlich so eine, diese, also das, was du beschreibst, Christian, das ist ja dann auch so ein bisschen in der deutschen Popmusik fast die Kommodifizierung von utopischen Gefühlen oder sowas. Aber hier bei der Berliner Schule muss man sich diese Utopie selber ausmalen. Man muss sich auf diese Filme einlassen, und dann entstehen in diesen Räumen, die diese Filme aufwerfen, vielleicht dieses Empfinden einer möglichen Utopie. Nee, die Utopie selbst entsteht nicht schon vor unseren Augen.
Der kurze Blick war dann entwerfen. Die Utopie, ne? Genau, ich würde auch sagen, ja, der kurze Blick oder das Kartenspiel oder sowas, da hat man es kurz gesehen, aber es ist jetzt nicht unbedingt das, was man dann ganz am Ende macht oder so, ne? Ja, so kann man es wahrscheinlich sehen. Ich will mal so ein bisschen Richtung Ende, Marco, auch schon zu viel deiner Zeit hier gekostet. Wenn wir jetzt hier so durchgehen, inwieweit würdest du sagen, unterscheidet sich denn jetzt so ein Film wie Western oder lass uns auch noch mal Undine vielleicht mit reinnehmen oder diese neueren Filme der Berliner Schule? Würdest du sagen, da werden wirklich neue Themen dann nochmal verhandelt? Es geht dann doch um was anderes, weil wir sind ja offensichtlich nicht mehr in dieser Wendezeit jetzt, sondern ganz anders irgendwie verortet. Entdecken die Regisseure, Regisseurin nochmal neue Themenfelder für sich oder bleiben sie sich eher treu? Lässt sich da eine Pauschalaussage fällen?
Ja, das ist sicherlich schwierig, aber ich sag mal, in der Filmwissenschaft wird ja, wie gesagt, so 2013, so 12, 13 wird so ein bisschen angesehen als vielleicht das Ende der Berliner Schule, weil sie dann auf einmal dann doch angefangen haben, sich mit deutscher Geschichte zu beschäftigen. Barbara Phoenix zum Beispiel oder Gold oder dann angeblich mehr auf Genre gemacht haben, Western und andere Filme. Ich glaube, das kann man alles diskutieren und ich glaube, da gibt es keine einfache oder korrekte Antwort drauf, sage ich einfach mal. Es fällt aber doch auf, glaube ich, dass sich eine gewisse Öffnung in vielen dieser Filmen oder bei diesen Filmemachern stattgefunden hat, im Sinne von, dass Europa zumindest eine größere Rolle so explizit spielt in diesen Filmen. Sei das jetzt hier Western oder Valeska Griesbach macht zurzeit wieder einen neuen Film, der auch in Bulgarien stattfindet, wohl, soweit ich das verstehe. Petzold, wie gesagt, Transit haben wir schon mal angesprochen in Frankreich. Auch Christoph Hochhäusers neuer Film spielt teilweise in Belgien, soweit ich das weiß. Und so weiter und so fort. Man sieht das, und das könnte vielleicht, man könnte das mal untersuchen, das habe ich selber nicht gemacht. Man könnte sich natürlich Gedanken machen, dass, ich sag mal, so ein anderer Watershed-Moment war dann irgendwie 2015, 16 gewesen mit der, mit dem Wir können das, ne? Angela Merkels so Öffnung der deutschen Grenzen für die Flüchtlinge, aber dann halt auch die Frage Europas selber wurde dann neu gestellt im Sinne von, ne, soll man Mauern um Europa bauen oder und so weiter? Was ist überhaupt Europa? Und ich glaube, das ist eine Frage, die in diesen Filmen durchaus eine Rolle spielt. Und dann halt natürlich auch wieder, was ist dann die deutsche Rolle in diesem Europa, das da sich weiterentwickelt? Auch bei Angela Schanelecks Filmen, die letzten zwei, das sind ja auch Filme, die viel außerhalb von Deutschland stattfinden dann halt, ne? Und insofern, ja, das sind keine Wendefilme mehr oder Nachwendefilme mehr, sondern das sind sicherlich irgendwie Filme, die sich jetzt mehr damit beschäftigen, was für ein, ne, so was, dieses angeblich normalisierte Deutschland, was denn seine Rolle ist in Europa, ne? Und das könnte vielleicht was sein.
Was würdet ihr denn beide am Ende vielleicht noch? Ihr habt beide sehr viel mehr Berliner Schulfilme gesehen als ich, vielleicht noch empfehlen. Wir haben jetzt nicht über alle Regisseure, Regisseurinnen oder deren Werke gesprochen. Ich kann noch von Aslan Im Schatten eigentlich empfehlen. Mir hat das ganz gut gefallen, als so ein eigentlich eiskalter Thriller-Film, der aber dann doch so ein bisschen auf diese Berliner Schuleart gemacht wird. Also da kommt ein, ja, so Handlanger, Krimineller aus dem Gefängnis wieder zurück in die große Stadt nach Berlin. Da sieht man einmal kurz Cottbusser Tor, da wusste ich, aha, Berlin, da haben wir doch jetzt mal Landmark im Shot, der dann so Aufträge annimmt, aber auch verfolgt wird und dann am Ende eigentlich auch dieser Geschichte nicht so richtig entkommen kann. Könnte vielleicht auch so ein ganz interessanter Einstiegsfilm vielleicht sein, wenn man erstmal was mit mehr Plotstruktur haben will. Und Bungalow hat mir auch eigentlich ziemlich gut gefallen, ist auch ja nicht so lang, falls man vielleicht was Kürzeres zum Einstieg gerne schauen würde. Aber sonst muss ich sagen, dass keiner, also ich glaube, Undine fand ich persönlich schwach, als ich den gesehen habe. Ich müsste ihn jetzt nochmal mit diesem Berliner Schule-Wissen vielleicht nochmal schauen. Der hat mir irgendwie nicht so gut gefallen, fand ich aber interessanterweise ein bisschen klassischer vielleicht, als jetzt Western oder sagen, wenn wir auch Toni Erdmann und sowas noch mit reinziehen. Aber sonst mochte ich eigentlich alle von denen ganz gerne. Oder fand sie auf jeden Fall zumindest interessant. Das heißt, ich bin auch auf jeden Fall gewillt, mir noch mehr anzuschauen. Was hättet ihr noch für Tipps? Vielleicht erstmal Jan-Erik, was hast du noch so gesehen, wo du sagen würdest, das hat sich gelohnt?
Einerseits würde ich noch ganz kurz empfehlen, weil ich den Eindruck hatte, dass in der Berliner Schule zwei beziehungsweise drei Filmschaffende noch ein bisschen widerhallen. Einmal das Regieduo Straub-Huillet, die ich durchaus hier im Widerhall sehe, wenn es um die Auseinandersetzung mit Landschaften geht, Bewegung in Landschaften, Figuren vor Landschaften, einem artifiziellen Umgang mit Sprache. Ich denke, da habe ich schon den Eindruck, dass die hier widerhallen, genauso wie wir haben jetzt auch bei Western gerade nochmal von einem ethnografischen Interesse gesprochen, auch die Dokumentarfilme von Peter Nestler, der ja auch zum Beispiel Lehrer war an der DFFB, als die erste Generation dort studiert hat, und auch die Filmschaffenden Schanelek, Arslan, Petzold haben an Seminaren von Peter Nestler teilgenommen, der sich in seinen Dokumentarfilmen immer mit zunächst vollkommen unscheinbaren Kleinods beschäftigt, wo er dann versucht, über den dokumentarischen Blick eine größere Aussagekraft zu entwickeln, auch zum Beispiel in Brauchtum, in Traditionen, in Holzschnitzfiguren. Also das ist wirklich nochmal sehr interessant. Und ich möchte dann noch, was die Berliner Schule selbst angeht, nochmal ein großes Lob aussprechen aus meiner Sicht für Christoph Hochreuß, das Milchwald. Das ist ein Film, wo es eigentlich darum geht, dass zwei Kinder verloren gehen, eigentlich mehr oder weniger. Wir sehen Parallelhandlungen, die Eltern auf der Suche nach den Kindern und die Kinder versuchen eigentlich wieder nach Hause zu kommen. Also man versucht sich irgendwie wiederzufinden und findet sich aber eigentlich, nachdem man verloren gegangen ist, nie wieder. Und das spielt gleichzeitig dann im deutsch-polnischen Grenzgebiet, das ja auch sehr stark mit Historizität aufgeladen ist, wo es permanent Gewalttätigkeit gab, die so ein bisschen Widerhalt in dieser Konstruktion zwischen den Deutschen und den Polen in diesem Film. Und das fand ich wirklich sehr interessant, wie er diese Thriller-Konstruktion mit dieser Historizität verbindet und diese Unvereinbarkeit der Figuren, wenn sie einmal verloren gegangen sind, inszeniert. Das fand ich wirklich auch nochmal wirklich hochgradig interessant, und für den würde ich neben Bungalow, den ich fast eher als Komödie eigentlich verstanden habe, der wirklich unglaublich lustige Szenen und Dialoge und so weiter hat, wie die dort aufgezogen sind, also auf jeden Fall Bungalow und auf jeden Fall auch Milchwald.
Marco, was gibst du uns noch für Tipps mit?
Ja, also einer meiner Lieblingsfilme der Berliner Schule ist sicherlich Unter dir die Stadt von Christoph Hochhäusler von 2010, der im Bankenmilieu Frankfurts stattfindet und eigentlich sehr schön mit Jella halt auch funktioniert als ein Film über den Finanzkapitalismus. Ganz anders, also hat jetzt nicht diese Horror-Traum-Ebene, aber Christophs Auge für Architektur ist ganz prägnant in dem Film und ist meiner Meinung nach wirklich einer der Höhepunkte der Berliner Schule. Maren Ades, Alle anderen finde ich auch ganz toll, den mag ich eigentlich lieber als Toni Erdmann. Alle anderen ist von 2009, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, ihr zweiter Langfilm mit Birgit Minichmeier und Lars Eidinger. Und da geht es halt eigentlich um ein Couple, die ihre Beziehung miteinander verhandeln unter Ferienbedingungen, und wie man ja oftmals selber bitte erfahren muss, sind Ferien, wo man sich immer drauf freut, oftmals dann auch schon gleich Nightmares dann halt, weil man sich ja dann mit sich selbst beschäftigen muss und nicht mehr den Alltag hat, wo man sich ein bisschen aus dem Weg gehen kann, und darum geht's in dem Film. Aber es ist halt auch in vielerlei Hinsicht ein queerer Film, wo dann halt in der Tat Identitätsstrukturen aufbrechen oder sie werden aufgebrochen, oftmals unfreiwillig. Es geht auch sehr um Peinlichkeit auch. Also man fühlt sich da schon, wie auch in Maren Ades ersten Film Wald vor lauter Bäumen. Es gibt halt da echt Szenen, wo man eigentlich sich ein bisschen fremdschämt, halt sowas, ne? Und das wird dann auch so ganz markant, und das finde ich ganz toll. Thomas Arslan, also Im Schatten finde ich halt auch einen super Film und ich freue mich schon auf diesen zweiten Teil sozusagen oder auf die auf die Weitererzählung davon. Naja, und dann Petzold, ich wüsste nicht, also wie gesagt, ich habe ja schon Barbara erwähnt, den ich toll finde, Transit ist super, aber halt auch, ne, sein erster Höhepunkt war sicherlich Die innere Sicherheit, also Julia Hummer kann ich mir immer wieder angucken in dem Film, ist auch halt einfach ihre Körperlichkeit als nicht professionelle Schauspielerin, wie sie da durch diesen Film wandert, als eine Teenagerin, die halt sozusagen aus diesem Gespenster Zwischenstadium ausbrechen will und ihr eigenes Leben leben will, das ihre terroristischen Eltern ihr nicht erlauben können. Ist meiner Meinung nach auch ein richtiger Höhepunkt sicherlich des deutschen Kinos im Allgemeinen. So, ja, glaube ich, würde ich mal meine Empfehlungen geben.
Und auf jeden Fall noch nur ganz kurz in dem Zuge einmal von Arslan, Ein schöner Tag, fand ich auch ganz wundervoll. Also das ist ein 70-minütiger Film über eine Synchronsprecherin in Berlin mit Migrationshintergrund, die wir größtenteils in Gesprächen mit sehr viel Schweigen, bei neuen Begegnungen, bei Bewegung durch den Raum irgendwie begleiten. Und da ergeben sich wirklich ganz, ganz viele enorm berührende Momente, wenn es um Blickstrukturen geht, wenn es um Themen geht, die nicht angesprochen werden, wenn es um auch diese Frage nach Sprache im Alltag eigentlich überhaupt geht. Und das ist wirklich ganz toll. Und Wolfsburg von Petzold fand ich auch ganz überraschend tiefgründig. Das ist, und dann auch nochmal nachzulesen, okay, Wolfsburg gegründet von den Nationalsozialisten als Produktionsstätte für VW und dann spielt sich da diese melodramatische Handlung mit den ganz großen Liebesgesten und Verwechslungen und Nichterkennen, Momenten des Nichterkennens und so weiter ab. Das fand ich auch nochmal ganz toll.
Sehr gut, dann haben wir jetzt auch noch ein paar Tipps gesammelt. Ich werde die unten in die Shownotes reinschreiben und ich will vielleicht nochmal sagen, nachdem wir jetzt auch lange diskutiert haben und interpretiert haben und sowas, ich finde eigentlich, diese Berliner Schule-Filme sind eigentlich ganz schöne Heimkinofilme. Ich finde, sich mit ein paar Leuten hinsetzen, so einen Film zu schauen, vielleicht nicht unbedingt, wie wir es jetzt gemacht haben und du, Marco, natürlich noch öfter irgendwie 5 am Tag oder sowas. Auch im Festival-Kontext, muss ich sagen, gehen die bei mir immer unter. Also wenn ich auf dem Festival so viele Filme miteinander gesehen habe, dann sind immer diese Filme, ja, eine Person irrt durch die Großstadt und dann ist noch irgendwas mit Kapitalismuskritik und am Ende war es ein Traum oder so. Sachen, bei denen ich eher so die Augen verdrehe. Aber jetzt in dieser Vorbereitung mit ein bisschen mehr Ruhe, das sind schon Filme, wo man so in den Zwischenräumen ein bisschen lesen muss und auch Lust darauf haben muss. Deswegen, ich weiß gar nicht, ob man sich daran so überfressen muss unbedingt. Denn sonst, ich hatte das Gefühl, die entwickeln eine stärkere Wirkung, wenn man sich mehr einlassen kann, als manchmal irgendwie morgens um 9 in der Berlinale, nachdem man noch einen Podcast geschnitten hat, bis nachts um 11 oder irgendwie sowas. Deswegen kann ich nur empfehlen, sich auch diesem Kino nochmal irgendwie zu öffnen. Ich konnte mir an fast allen irgendwie so ein bisschen gefallen finden. Und ja, danke euch sehr, dass ihr mit mir so lange nochmal durch diese doch auch ein bisschen unklare Filmströmung geschwommen seid.
Ja, gern geschehen. Sehr gerne. Danke für das Gespräch. Es war sehr schön.
Marco, von dir, wenn man dranbleiben will, was sollte man noch wissen? Wahrscheinlich einfach die Bücher im Auge behalten, die als nächstes erscheinen, oder?
Ja, also ich schreibe zurzeit leider viel zu lange schon an einem Buch über die Neue Münchner Gruppe, also um Klaus Lemke, Rudolf Thomé, Max Zielmann, Werner Enke, Mai Spilz. Ich schreibe das auf Deutsch. Das wird mein erstes Buch sein, das ich in der Tat auf Deutsch schreibe. Das ist unter Vertrag mit dem Transkript Verlag und hoffentlich kommt es irgendwie spät nächstes Jahr, in 2023, raus. Da gibt es auch nochmal eine interessante Verbindung zu der Berliner Schule, weil Christian Petzold und Thomas Arslan und auch Christoph Hochhäusler sich durchaus mit diesen Filmemachern der Mitte der späten 60er, als sie dann in der Tat eine Münchner Gruppe darstellten, sich beschäftigt haben. Sie haben kleine Texte zu ihnen geschrieben oder durchaus auch Podiumsgespräche mit Lemke zum Beispiel gemacht, der ja vor kurzem gestorben ist. Und es gibt da, glaube ich, auch durchaus ästhetische Affinitäten. Und da über diese Gruppe kennen wir halt auch noch gar nicht, oder sie ist ja auch verloren gegangen sozusagen, außer aus in extrem cineastischen Liebhaberkreisen sozusagen. Und das ist das Projekt, das ich, das ist mein Hauptprojekt zurzeit, das ich fertigstellen will und muss.
Super, wir sind sehr gespannt. Eventuell auch mal ein Thema für eine Folge. Bist herzlich wieder eingeladen, gerne uns was dazu zu erzählen. Und genau, dann bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Berliner Schule Filme aufhören, aufholen. Tschüss.
Tschüss.